Wir wollen sprechen über den 7. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und da ist so einiges passiert. Eintracht Frankfurt musste seine Tabellenführung schon wieder abgeben. Es gab auf 9 Plätzen Positionswechsel in der Tabelle, nur die hinteren 3, die sind gleich geblieben und sogar da gab es interessante Spiele zu besprechen. Ich bin also froh, dass Juli hier ist von Lottes Erbenen und Florian Rümmele von mirsanroth.de sein Debüt gibt, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird sich gelohnt haben, versprochen, denn es war wieder ein sehr interessanter Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer in allen sozialen Netzwerken und ich freue mich sehr, dass Jule mal wieder hier ist. Hallo Jule.
Ja, hallo Max.
Schön, dass du da bist und schön, dass wir einen Debütanten hier haben. Flo Rümmele von mirsanroth.de. Wer irgendwann mal Bayern-Pressekonferenzen gesehen hat, der hat dich schon mitbekommen. Flo, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, beim Podcast-Papst mal eine Audienz zu bekommen.
Ach ja, komm. Es ist ja schon, also das musst du gleich aufhören, das ist alles Quatsch. Gab viele andere Podcasts vor dem Rasenfunk, aber schön, dass du da bist. Schön, dass wir über diesen Spieltag reden. Ich will auch gar nicht lange noch drumherum reden. Lass uns gleich reingehen in die Spiele. Wir gehen so ein bisschen grob nach Tabelle durch. Wie immer haben wir es so gemacht, dass wir die Spiele aufgeteilt haben. Jeder von euch hat 3 gesehen und ich natürlich alle 6. Und wir beginnen mit Eintracht Frankfurt, die ja tatsächlich die Tabellenführung hätten behalten können. Bell hat uns recherchiert, dass tatsächlich die Eintracht der erste Tabellenführer war, der nicht Wolfsburg oder Bayern war, seit 2017. Ich habe das nicht mehr nachgecheckt, aber warum sollte ich Bell nicht vertrauen? Herzliche Grüße. Und jetzt ist es leider schon wieder vorbei mit der Tabellenführung für die SGE. Und woran lag das? Unter anderem an Chancenverwertung, aber auch an Werder Bremen, dem Gegner im Heimspiel. Denn der Spielfilm dieser Partie, der zeigt schon, in welche Richtung es ging. Erst drückt die Eintracht Werder hinten rein, aber Ulbrich und Nemeth retten in höchster Not. Mit der ersten Chance für Bremen steht dann allerdings schon Weidauer vor Johannes, kommt aber nicht an ihr vorbei. Anjomi scheitert in fast ähnlicher Weise an Livia Peng. Weidauer und Freigang verpassen Hereingaben von der Seite sehr knapp. Anjomi trifft nach einer Kopfballablage von Reuteler nur die Latte. Und kurz darauf steht Reuteler allein vor Peng und scheitert an ihr, so wie wenig später auch Anjomi. Also wir haben Chancen auf beiden Seiten mit einem Plus, aber für Eintracht Frankfurt. Und dann kommt die 75. Minute und wenn ihr dieses Tor noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch unbedingt an. Mahmoud schlägt einen fantastischen Pass auf Weidauer, die den Ball wunderbar annimmt und dann aus sehr großer Distanz einfach mal abzieht und Stina Johannes mit ihrem Schuss keine Chance lässt. 1:0 in der 75. Minute und die Eintracht muss anrennen. Pierre-Sophie Wolter schießt vom rechten Strafraumeck über das Tor. Ulbrich blockt nochmal einen Schuss von Anjomi und dann, Jule, ist dieses Spiel vorbei und die Tabellenführung für Eintracht Frankfurt schon wieder futsch. Was ist da schiefgegangen?
Ja, man hat kein Tor schießen können. Toll, ne? Danke für das Gespräch.
Gut, nächstes Spiel. Meine
schöne Analyse. Also man muss ja sagen, die Frankfurterinnen haben es wirklich versucht. Sie sind ja wirklich, haben das schon sehr versucht zu bestimmen, das Spiel. Aber sie sind gescheitert an der Werder Defensive. Ich finde auch gerade in der ersten Halbzeit sind sie da kaum wirklich durchgekommen. In der zweiten Halbzeit, da sind sie schon eher durchgekommen, aber sind dann immer an Livia Peng gescheitert, die das extrem gut gemacht hat, die entweder toll stand oder irgendwie pariert. Also egal, was sie gemacht haben, Livia Peng war da. Sie haben es ja versucht. Ich fand, Anjomi hat da wirklich hat sich da mehrfach durchgetankt und irgendwie stand da immer oft, aber hat nichts geholfen. Man hat kein Tor geschossen. Auf der anderen Seite, Bremen hat ja dann immer so, ich sage, Nadelstiche gesetzt, also dass sie da jetzt offensiv extrem viel gemacht haben, kann man jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, in der 20. Minute war dann die erste echte Offensivaktion, die auch gar nicht so schlecht war, aber dann, also man hat ihnen zugetraut, dass sie was machen und das war dann ja auch so, dieser wirklich ganz tolle Tor und ich will nicht sagen, das ist ein Glückstor, ne, aber ich glaube, sowas kommt nicht oft an, hätte ich jetzt fast gesagt. Einmal dieser super Pass kommt nicht immer oft an. Mhm. So, und dann, dass sie da so abzieht und ja, dass das so perfekt passt. Ne? Das muss man mal Glück haben. Und diesmal war das Glück halt mit Werder Bremen. ganz klar. Die das aber auch weniger wegen ihres tollen Schusses, sondern natürlich auch wegen ihrer Defensivarbeit sich erarbeitet haben. Das finde ich jetzt schon. Also das war schon, fand ich jetzt beeindruckend, wie sie das machen. Werder Bremen, ja, man weiß immer nicht so ganz, was man bekommt. Ne? Manchmal spielen die Gegner nicht so herausragende Gegnerinnen und verlieren. Oder sie spielen halt gegen einen, die Ersten der Liga und gewinnen. Das ist schon ja eine tolle Mannschaft. Aber wie gesagt, also defensiv haben sie mir extrem gut gefallen und haben sich da gut darauf eingestellt, was da kommt. Da gab es eigentlich gerade in der ersten Halbzeit, wie gesagt, gar kein Durchkommen und in der zweiten halt lieber Ping. Und so würde ich das erklären.
Ja, es war eine ganz interessante Variante, die Werder gespielt hat. Lara Schmidt gegen den Ball meistens zwischen den Innenverteidigerinnen, also sprich dann eine Fünferkette. Mit dem Ball ist sie häufig auf die Sechs vorgerückt und dann hat man eben in der Viererkette aufgebaut. Ich glaube aber, dass es gar nicht solche taktischen Kniffe waren, die da das Problem für Eintracht Frankfurt waren, sondern eben zum einen, dass man die Chancen, die man hatte, nicht genutzt hat, denn man hatte immer noch sehr gute Chancen, trotz aller Qualität von Werder. Und dann aber auch dieser Effekt, den es hat, wenn die Gegnerinnen, also Werder Bremen, vor allem Nemeth und Ulbrich, wenn die immer wieder einen Fuß dazwischen bekommen. Das hat eben nicht nur den Effekt, dass du jetzt gerade eine Chance vergeben hast, sondern dass du auch das Gefühl hast, ey, egal was wir heute machen, es klappt nicht. Und dann schießt Anjomi noch an die Latte und Reuteler steht alleine vor Peng und kommt nicht an ihr vorbei und der nächste Schuss wird geblockt. Und da hast du auch gemerkt, dass es eine Phase gab, in der Eintracht Frankfurt nicht mehr so bei sich selbst geblieben ist. Also ich fand es schon interessant zu sehen, dass vor allem nach dem 0:1 Eintracht Frankfurt zwar den Ball hatte, immer wieder ihn aber verloren hat und Werder in Umschaltsituationen hat kommen lassen und vor allem, dass sie es eigentlich nie wirklich geschafft haben, Werder richtig tief reinzudrängen und Chance um Chance um Chance herauszuspielen, sondern das, was ich genannt habe, es gab noch ein paar mehr Abschlüsse, als ich jetzt vorgelesen habe, aber die wichtigsten waren eben tatsächlich dieser Schuss von Wolter übers Tor und dann eben der geblockte Schuss von Anjomi und das war es im Grunde schon. Und das ist ja was, was wir schon häufiger bei Eintracht Frankfurt gesehen haben, aber halt noch nicht in dieser Saison. Und jetzt haben wir die aus SGE-Sicht traurige Bestätigung, nee, so Spiele gibt es leider immer noch, in denen man nicht schlecht spielt, aber trotzdem seine Chancen nicht nutzt. Und ja, was würdest du zur Defensive von Eintracht Frankfurt sagen? Muss man da dann schon kritischer sein?
Ja, sie wurden jetzt nicht so extrem geprüft, fand ich. Ne? Also es gab natürlich, wie gesagt, diese Nadelstiche und außer diesem einen Tor hat man das ja auch ganz gut weggeblockt. Ich fand, die war jetzt in Ordnung. Die war natürlich jetzt nicht sensationell. Und aber wie gesagt, dieses Tor, ne, klar, die hätte jetzt da nicht so frei, aber das fand ich jetzt nicht so die unbedingte Schuld von Eintracht Frankfurt. Also vor diesem Spieltag habe ich eigentlich, weil ich ja beim letzten Mal am zweiten Spieltag hier war, und habe ich ja gesagt, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Eintracht Braunschweig das so durchhält in dieser Konstanz, weil das braucht man halt, um oben zu sein. Es reicht halt nicht mal irgendwie geil gegen Wolfsburg zu spielen oder so. Man muss halt alle Gegner besiegen und das war ihnen bis jetzt relativ gut gelungen. Mit Abstrichen, aber jetzt halt nicht. Und dann muss man natürlich dazu sagen, dass Wolfsburg ja auch an Wolfsburg, Quatsch, an Werder Bremen fast gescheitert ist und jetzt eigentlich nur durch ein großes Glück unentschieden gespielt hat. Also es ist irgendwie, Werder Bremen kriegt es irgendwie offenkundig sehr gut hingegen. Große Gegner, muss man ganz klar sagen. Da können die sich gut drauf einstellen. Diese Taktik, ne, wir sind sehr defensiv und dann machen wir mal so Nadelstiche. Das liegt ihnen offenkundig. Das ist ja. Ist ja manchmal einfach so, ne, dass es schwierig ist, das Spiel selbst zu gestalten. Aber wenn man sich da hinten irgendwie, wenn man gut verteidigt und dann guckt, dass man nach vorne kommt, das haben die zum wiederholten Mal jetzt gut gemacht, muss man sagen. Hat mir gut gefallen. Also leider muss ich sagen, natürlich, also von der Tabelle hätte es mir natürlich jetzt mehr gefallen, wenn Eintracht Frankfurt gewonnen hätte. Das hätte es natürlich jetzt ein bisschen spannender gemacht, ganz klar, finde ich. Und es wäre schön gewesen, wenn die Erstplatzierte seit 2017, das kann ich, glaube ich, sogar leider, vielleicht ein bisschen länger erstplatziert gewesen wäre, aber hätte man halt ein Tor mehr schießen sollen, ne? Oder zwei oder drei.
Ja, und ich finde, man hat noch ganz gut gesehen, was Werder Bremen dazu gewonnen hat durch Larissa Mühlhaus, die jetzt gar nicht das perfekte Spiel gemacht hat. Ich fand Mahmoud und Weidauer noch stärker, aber die immer wieder die Bälle festgemacht hat. Also es gab ja quasi zwei Varianten nach Ballgewinn. Die eine Variante war sofort in die Tiefe hinter die letzte Kette. Da hatten auch sowohl Sophia Kleinhane, die hat ja da sich auch einmal eine gelbe Karte geholt für ein klares taktisches Foul an Mahmoud, aber auch Sarah Dose, und die hatten durchaus ihre Probleme damit, weil das einfach sehr gut getimte Pässe waren. Und die zweite Variante war eben, Larissa Mühlhaus macht den Ball fest oder Mahmoud dribbelt vom Flügel nach innen. So haben die anderen Spielerinnen Zeit nachzurücken. Und das wiederum hat Werder Bremen aber auch sehr gut gemacht. Werder Bremen hatte eine sehr, sehr gute offensive Nachrückbewegung, eine fast schon zu offensive Strafraumbesetzung in manchen Szenen. Da waren manchmal fünf Spielerinnen im gegnerischen Strafraum. Da hat Eintracht Frankfurt eindeutig Konterchancen liegen lassen. Aber das haben sie einfach in dem Spiel nicht so gut hinbekommen, das auszunutzen. Aber der Mut, den Werder da hatte, der wurde belohnt. Und auf der anderen Seite hat Eintracht Frankfurt kein schlechtes Spiel gemacht, kann dieses Spiel auch gewinnen. Also wenn wir es 10-mal spielen, dann geht es wahrscheinlich irgendwie 4-mal für Frankfurt aus, 3-mal für Werder Bremen und der Rest sind dann Unentschieden-Konstellationen mit unterschiedlichen Toren. Aber ja, es ist schade, aber war für neutrale BeobachterInnen ein tolles Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein Spiel, wo es bis zum Ende offen war und wo das dann halt auch so ein bisschen durch das Glück entschieden worden ist. Es gibt ja nun, ich habe mir ein anderes Spiel gesehen, da war das weit entfernt von Glück, ne? Also da gab es eigentlich keine Möglichkeit, dass man sich das hätte anders vorstellen können, den Spielverlauf. Und da war es ja aber nicht so. In der Tat hätten die Eintracht Frankfurterinnen dann doch mal hier irgendwie Olivia Peng überwinden können oder so. Oder die 2 Zentimeter sozusagen, die 10 Zentimeter dann doch tiefer oder so, dann hätte das Spiel vielleicht ganz anders ausgesehen. Und vielleicht hätten sie dann da durch dieses Tor dann auch
ja, klar,
ein bisschen da reingefunden. Hätte Fahrradkette, wie das so ist. Aber das wenn ein Spiel offen ist und vielleicht einfach nur durch so Einzelaktionen entschieden wird, ist ja in der Regel auch mal das, was man sich wünscht. Ne? Also wenn man im Prinzip vor dem Spiel schon weiß, okay, so wird's aussehen, ist ja auch so. Wieder so ein Spiel, wo Frankfurt halt sich da nicht durchsetzen kann.
Mhm. Aber generell finde ich schon, kann man auch erwähnen, Werder Bremen ist total interessante Mannschaft. Ich habe die jetzt dann auch letztes Jahr am Campus gesehen in München. Sie haben sehr mutig auch gespielt. Ich mag das auch, Livia Peng steht ja sehr hoch, spielt ja quasi so eine Art Libero. Und dann haben sie eben sehr schnelle Spitzen und konnten da dann auch halt Dorsun und Kleinherne wirklich auch in die Bredouille bringen, weil da schon Geschwindigkeitsnachteile einfach auch vorhanden sind. Man hat es auch gesehen beim Tor, Anjomi war dann quasi für die Eckenabsicherung da, kam aber trotzdem nicht hinterher. Dabei war natürlich überragend gespielt, wie ihr schon gesagt habt, aber generell ist es eine ganz spannende Mannschaft und auch hier ist ja der Name Wirtz nicht uninteressant. Mhm. Auch eine sehr eine tolle Spielerin, die man gerne zuschauen kann.
Absolut. Und das defensive Umschalten im Mittelfeld, das war eigentlich so der Hidden Star dieses Spiels, fand ich. Und es lag gar nicht an einer Spielerin, also Wirtz, die auch offensiv einige Akzente setzen konnte, aber auch Diekmann, später Weikling, die reingekommen ist. Auch Afari hatte eine Defensivaktion im eigenen Strafraum, wo sie den Querpass gerade nochmal abfängt. Also sie haben sehr, sehr gut es geschafft, durch ihr schnelles Umschalten der Eintracht das Tempo aus den Angriffen rauszunehmen. Dann wird die Eintracht schon mal so ein Müh schlechter, weil sie mögen es eben eigentlich schnell und haben da ihre Stärken. Und dann hat eben in dem Fall jetzt Werder Bremen dann in der entscheidenden Situation immer den Fuß nochmal dazwischen bekommen, konnte abblocken oder Livia Peng hat zuletzt gehalten. Oder es gab eben solche Sachen wie Reuteler, die knapp vorbeischießt. Also da war Peng noch dran, hat sie ja dann quasi der Schiedsrichterin noch mitgeteilt. Deswegen wurde aus dem Abstoß nochmal eine Ecke, sehr faire Geste von Livia Peng. Aber das war so ein Gesamtcocktail, der auch, glaube ich, viele Teams vor Probleme gestellt hätte. Da musst du halt irgendwie das 1-0 machen und dann wird es ein anderes Spiel. Das ist Eintracht Frankfurt nicht gelungen. Und deswegen ist man jetzt erstmal Tabellenzweiter, aber nach der Länderspielpause könnte man sich die Tabellenführung wieder zurückholen. Und wie wäre das möglich? Mit einem Auswärtssieg beim FC Bayern. Unmöglich ist das nicht, wenn wir uns vergangene Spiele zwischen Bayern und Frankfurt angucken. Das ist der nächste Gegner für die SGE, eben wie gesagt nach der Länderspielpause. Für Werder Bremen wiederum, die auf Rang 8 der Tabelle springen, haben jetzt auch 8 Punkte. Geht es weiter zu Hause gegen die SGS Essen? Das ist der nächste Gegner dann nach einer kleinen Unterbrechung für Werder. Und dann wollen wir auf dieses Spiel blicken, das den FC Bayern wieder zurück an die Tabellenspitze gebracht hat. Denn wer jetzt erwartet hätte, dass am Samstag Eintracht Frankfurt verliert und Bayern dann ganz locker und flockig am Sonntagabend sich die Tabellenführung zurückholt, der wurde getäuscht. Denn dieses Spiel in Leverkusen, das hatte es in sich. Ich lese mal den Spielfilm vor und dann darf Flo das für uns analysieren. Also erst steht Bühl nach einem langen Kopfball von Wiggerstort hier vor Repol, aber verzieht ihren Schuss, die berühmte erste Chance beim FC Bayern, die häufig mal vergeben wird. Simon schießt kurz darauf mit krasser Wucht knapp drüber. Vidal grätscht Bühl gerade noch vor dem sicheren Tor ab. Wiggerstort hier trifft nach der Ecke, nach einer Ecke nur die Latte. Und dann kommt die 20. Minute. Wir haben bisher eigentlich nur Chancen vom FC Bayern gesehen. Und dann spielt Maler Groß den Ball im Aufbau nicht sauber nach vorne. So kann Kehrer auf Kramer flanken. Und die macht den Ball, dann muss man aber auch sagen, super Volley rein zum 1:0 und Leverkusen führt. Danach verliert Bayern den Rhythmus und hat kaum Chancen bis zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte dann allerdings geht es Schlag auf Schlag. In der 50. Minute nimmt Sadrazil eine abgewehrte Flanke mit von Kramer, lässt Levels aussteigen und legt den Ball super unter die Latte zum 1:1, eines ihrer seltenen Tore. Sie war selbst darüber erstaunt, hat sie danach im Interview verraten. Nur eine Minute später kommt Julia Mickenhagen, die eingewechselt wurde in der Halbzeit, an den Ball nach einem Einwurf, den Bayern nicht sauber geklärt bekommt. Mickenhagen schießt aus 20 Metern flach ins Tor. Groß kommt nicht mehr an diesen Schuss heran. Müssen wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen, warum. Das erste Bundesliga-Tor für Julia Mickenhagen und eben die erneute Führung. 2:1. 65. Minute. Einwurf von der linken Seite. Sadrazil kommt gegen Livis zu Fall und es gibt Strafstoß. Ich muss zugeben, ich habe da kein eindeutiges Foul gesehen. Ich habe aber man sieht, man kann eine Berührung erahnen. Also dann, ich finde, es wurde nicht so eindeutig aufgelöst. Georgia Stanway tritt an und trifft zum 2:2 mit einem sehr, sehr wuchtigen und überzeugten Schuss. Und jetzt läuft Bayern an. 72. Minute. Mickenhagen geht mit viel Tempo in Gwin rein und fault sie und bekommt von Angelika Söder die zweite gelbe Karte. In dem Spiel, in dem sie ihr erstes Bundesligator schießt, sieht sie auch die gelb-rote Karte und muss den Platz verlassen. Dann verpasst Damjanovic am zweiten Pfosten eine Flanke von Sadrazil knapp und es kommt die 90. Minute. Und in der trifft Seehitler. Sie zieht vom Strafraumrand ab und hat einen tollen Schuss zum 3:2. Vorher war es so, dass Georgia Stanway einen sehr scharfen Pass direkt auf Lohmann vertikal spielt. Die legt ab und Seehitler haut dann mit links voll drauf. Also war auch sehr schwierig zu verteidigen, im Grunde ab dem Moment, in dem die Ablage von Lohmann geklappt hat. Dann feiert Magdalena Eriksson noch ihr Comeback und Turani schießt noch einmal nach einem Einwurf, aber Groß hat den Ball und dann, Flo, ist dieses Spiel vorbei, das mit einer sehr, sehr, sehr aufgeladenen Stimmung zu Ende geht und eben dann am Ende doch einen knappen FC Bayern-Sieg beinhaltet und damit wieder die Tabellenführung. Warum hat sich Bayern denn so schwer getan?
Wegen Leverkusen. Danke für die Blitzanalyse. Nächstes Spiel. Die Bayern tun sich ja schon in den letzten Spielen immer ein bisschen schwer. Und man hat gemerkt, dass sie das 1:0 früh erzwingen und erzielen wollten und es ist ihnen nicht gelungen. Und dann sind sie zurzeit in der Defensive einfach nicht so stabil, wie sie es im Vorjahr waren. Vielleicht waren sie da, haben sie da auch überperformt ein Stück weit und kriegen mit der ersten Chance das Gegentor, wie du schon gesagt hast. Maler Groß mit einem, ja, aus meiner Sicht Fehler im Aufbauspiel, ein etwas schlampiger Ball, der dann aber auch gut zu Ende gespielt wird. Groß hat dann nochmal einen Schnitzer drin gehabt, wo Kehrer dann fast also sie schießt Wilmers dort hier an und der Ball fliegt zu Kehrer. Von dort geht der Ball dann fast ins leere Tor. Das war schon auffällig, dass man dann nervös wurde, so ein Stück weit. Man ist ja die Niederlagen nicht mehr gewohnt und hat ja 44 Spiele lang in der Bundesliga also nicht, auch nicht erleiden müssen vor dem letzten Spieltag. Da ging, glaube ich, schon ein bisschen die Angst rum, dass man dann wieder ein Tor kassiert. Die Bayern tun sich zurzeit schwer, ich sag mal als Mannschaft, Szenen zu kreieren. Sie haben natürlich immer noch die individuelle Klasse, eine Penel Harder, eine Clara Bühl, eine Linda Dahlmann, die können immer auch im Zusammenspiel noch was erwirken, aber so aus der Mannschaft heraus tun sie sich schwer, finde ich. Sie haben sonst immer Standard Situationen gehabt als Dosenöffner. Das hatten sie in Wolfsburg beispielsweise gar nicht. Da mussten sie dann auch früh in den Rückstand hinterherlaufen. Und der Dosenöffner in Leverkusen mit Wiggerstott ja ging eben nur an die Latte und nicht ins Tor. Dann wird es ein ganz anderes Spiel. Ja, Leverkusen hat das dann eigentlich recht gut verteidigt, bissig und einfach nach vorne gespielt. Also einfach. Hat gar nicht groß was Kompliziertes gemacht, aber hat halt so immer wieder die Abwehr der Bayern beschäftigt. Und es war dann schon bezeichnend, fand ich, wenn man den Ausgleich dann erzielt. Ich glaube, Sarah Zatrazil macht so ein Tor nie wieder. Sie ist ja eigentlich auch sonst auch nicht im Strafraum, im Gegnerischen. Also das ist, da war sie zu Recht auch überrascht, dass man dann eine Minute später wieder so ein Gegentor bekommt. Ich hätte da schon erwartet, okay, jetzt hast du das 1:1 gemacht und jetzt wirst du die Kontrolle an das Spiel annehmen. Es war ja ein Treffer wieder direkt nach der Halbzeit, wie sie es eigentlich jetzt diese Saison sehr, sehr oft gegen Leipzig gemacht haben, gegen Hoffenheim gemacht haben, gegen Arsenal in der Champions League gemacht haben. Sie treffen ja gerne direkt vor und direkt nach der Halbzeit. Und dann dachte man, okay, jetzt wissen sie, jetzt läuft's und jetzt holen sie sich souverän den Sieg. Dem war nicht so. Ein Einwurf darf halt da nicht dreimal im 16er aufspringen. Dann Hansen will das Foul nicht machen, der Ball kommt irgendwie zu Pildic und dann eben zur Abwehrspielerin. Groß, ja, ist schwierig. Also ich glaube, sie macht halt davor den Schritt in die andere Ecke und kommt dann eben den Schritt nicht mehr hin, den sie gebraucht hätte, um den Ball zu halten. Aus der Entfernung und verdeckt würde ich ihr jetzt keine Schuld an dem Treffer geben, aber an einem guten Tag hat sie den vielleicht sogar. Also das ist schon dann auch ja auffällig, dass Groß hin und wieder mal auch wackelt. War in der letzten Saison auch schon der Fall, aber da hat man es einfach besser ausbügeln können. Genau, und das Spiel wird dann entschieden mit der gelb-roten Karte, finde ich. Ja, ist natürlich total hart für die Spielerin, macht ihr zweites Bundesligaspiel, trifft zum ersten Mal, trifft gegen Bayern und dann kriegst du für dieses Einsteigen, ich weiß noch nicht mal richtig, ob es ein Foul war, aber aufgrund der Intensität, aufgrund der Schnelligkeit, wie sie da reinrauscht, was auch total unnötig war, sie muss eigentlich Gwin nur stellen, zeigt halt Söder, passend zum Bayern-Spiel, die gelb-rote Karte und ja, dann war es eigentlich eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. In der Entstehung dann, wie du schon gesagt hast, schon auch glücklich, weil Prackstadt, die Ex-Münchnerin, wehrt den Ball dann auch irgendwie ab, aber direkt vor die Füße von Sehitler, die dann die einzige Lücke, die Leverkusen dann eigentlich noch geboten hat, dann auch nutzen kann, ja. Glücklicher Sieg für die Bayern, ja, ist das wertvollste das Ergebnis natürlich. Jetzt haben sie Zeit bis zum 4. November, um sich da ja ein bisschen auf Frankfurt zu fokussieren, wobei die meisten Spielerinnen sind ja eigentlich unterwegs, das stimmt eigentlich gar nicht.
Die sind ja alle mit Frankfurt unterwegs beim deutschen Nationalteam.
Ja, genau, und viele Spielerinnen von Bayern haben ja sogar noch echte, wichtige Länderspiele, ich denke dann Tuva Hansen, Jovana Damjanovic, die die Playoffs spielen, da geht es schon noch um einiges. Ja, es war vom Ergebnis her ein gelungener Abend, Alexander Strauß wurde 49 Jahre alt an dem Tag, hat sich sicherlich auch gefreut über den Sieg. Aber über das Wie muss man schon noch mal, ja, das muss man schon mal in Frage stellen.
Ich fand es ja gut, außer den Ausgang, ne? Ich muss sagen, ich war ja überrascht. Ich dachte eigentlich, wir gucken uns 30 Minuten an und dann führen die und dann können wir den Fernseher auch ausmachen und konnten wir sehr lange gucken tatsächlich. Wir hätten uns natürlich jetzt, wie wahrscheinlich die meisten, über einen Leverkusen-Sieg oder ich fand persönlich auch ein Unentschieden wäre schon extrem gerechtfertigt gewesen. Ich fand, der Elfmeter war jetzt auch so, dass man ja gut, okay, ne? Ich fand jetzt auch die gelben Karten, die dazu der rot-gelben, war jetzt kein Fehler, aber es war jetzt auch eher, also jetzt Tucken kleinlich, ne, hätte ich jetzt was gesagt, aber das ist natürlich jetzt trotzdem nicht die Schuld der Schiedsrichterin. Aber es hat gezeigt, dass man auch in so einem Spiel Bayern schlagen kann, wenn man möchte. Ne? Also ohne, ja, ohne den Platzverweis und ohne den Elfmeter wäre das vielleicht ein bisschen anders ausgegangen, kann ich mir gut vorstellen. Und zumindestens, wie am Anfang der Saison, wo man dachte, um Gottes Willen, wer soll die schlagen? Ne? Irgendwie. Also ist dann doch nicht ganz klar. Da sind schon, da hat man sich jetzt nicht so extrem präsentiert wie jetzt die letzten Male, sondern hat halt so einen glücklichen Sieg wieder, mal wieder. Also und das lässt mich doch hoffen, dass die Saison jetzt nicht nur bei diesem einen Sieg von Wolfsburg bleibt, sondern vielleicht auch ein bisschen spannender wird.
Was halt auffällig ist, auch bei der Bayern-Mannschaft, sie wirkt relativ überspielt. Sie hatten jetzt das dritte Auswärtsspiel in Folge. Wir haben ja vorher in Wolfsburg gespielt, dann eben bei Juventus Turin. Und der Kader wäre ja eigentlich groß genug. Nur es spielen immer die gleichen 13, 14 gefühlt. Also eine Olme, kommt ja bisher gar nicht zum Zug. Ne? Samantha Kerr ist jetzt mal reinrotiert, als Sadrasil bewichen hatte. Alaba Schehidler spielt eigentlich auch sehr, sehr wenig, hat jetzt dann in Leverkusen wieder die Minuten bekommen. Vielleicht da gerade zum richtigen Zeitpunkt, um Alexander Strauß dann zu zeigen, du musst auch mehr auf diese Bankspieler setzen, Veronika Zawistowska hat kaum Minuten bekommen, ich glaube vielleicht mal 5 Minuten im Pokal, ich bin mir nicht sicher. Da sagt Alexander Strauß auch, sie braucht noch ein bisschen nach ihrer langen Verletzung. Verstehe ich alles, nur wenn Strauß weiterhin die gleichen 13, 14 Spielerinnen spielen lässt, die jetzt auch noch Nationalmannschaftseinsätze haben, die in der Champions League weit kommen sollen, dann könnte das zum Ende der Saison ein Problem werden, dass da einfach mehr Stolperer reinkommen. Und in der Champions League hat man jetzt die glückliche Ausgangslage mit 6 Punkten. Jetzt spielt man 2-mal gegen den Vertreter aus Norwegen. Das heißt, da könnte man dann mit 4 bis 6 Punkten das Weiterkommen schon sicher machen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ja schon auffällig, dass momentan sehr viele Spielerinnen sehr viele Minuten machen müssen. Stanway und Zadrasil spielen eigentlich fast jedes Spiel 90 Minuten durch. Und das ist sicherlich auch nicht vorteilhaft, was Frische angeht, mentale wie körperliche.
Ja, und ich finde, den beiden merkt man es noch gar nicht so sehr an, aber wenn ich zum Beispiel Julia Gwin angucke, Clara Bühl, in dem Spiel auch Lea Schüller, dann siehst du einfach, in der Entscheidungsfindung gibt es da hin und wieder Probleme. Und was eben in dem Spiel zu sehen war, also wenn man jetzt das als Blaupause nehmen wollte, wie kann man denn versuchen, Bayern irgendwie im Schach zu halten? Dann ist es situatives hohes Pressing, das Leverkusen sehr gut gemacht hat, und nimm ihnen den Rhythmus. Und nach dem 0:1, das war ja ein Freak-Gegentor, das man selber verschuldet hat, da gäbe es auch genügend Anlass zu sagen, wir spielen einfach so weiter wie bisher, wir hatten Chance um Chance, das wird alles schon werden. Aber der Rhythmus war komplett gebrochen, Bayern ist wieder nicht in seine Zirkulation reingekommen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis Pernille Harder dann auch allerdings eine sehr gute Chance hatte, das muss man auch sagen. Harder war generell diejenige, die dann immer wieder sich hat fallen lassen, sich angeboten hat in offenen Räumen, die oft eben Angriffe initiiert hat und dann sogar vorne noch abgeschlossen hat. Also man war auch abhängig davon, Einzelspielerinnen. Und das ist Bayern jetzt schon öfter passiert und das kann man aber eben auch damit ganz gut erklären. Und gleichzeitig erklärt das aber vielleicht auch, warum Alex Strauß nicht so gerne im Großen rotiert. Weil wenn du eben siehst, dass schon durch, in Anführungszeichen, nur ein Gegentreffer, der ein bisschen unglücklich fällt, der Rhythmus gebrochen werden kann, dann kann er natürlich durch Rotation noch eher rausgenommen werden. Deswegen, es war, ja, war ein schwieriges Spiel, aber man kann es ja auch positiv sehen, dass Bayern in dieser Verfassung ein solches Spiel dann noch für sich entscheidet. Also
ich habe mal so eine Frage in die Runde. Mala Groß hatte jetzt ja die Länderspielreihe, die wäre ja eigentlich nominiert von Bundestrainer Wück. Das müssen wir jetzt immer so sagen. Hat jetzt abgesagt, weil sie eine Mandel-OP bekommt, am Montag glaube ich sogar sofort. Ne? Das ist so eine Mandel-OP, ist ja nicht so ganz ohne, ne? Das ist ja nichts, wo man sofort dann fit ist sozusagen. Glaubt ihr, das könnte Auswirkungen haben, wenn sie jetzt nicht in 2 Wochen spielt, wenn dann Ina Mamutovic spielt, dass das vielleicht, weil ich meine, gestern hat sie mir jetzt auch nicht so mega gut gefallen. Also ich meine, der sichere Fels in der Brandung würde ich ihr jetzt nicht so 100%
Also meine Prognose ist, und ich bin gespannt auf die Meinung von Flo, und das geht überhaupt nicht gegen Mala Groß als Mensch oder als Spielerin, aber ich glaube nicht, dass sie in der nächsten Saison noch Stammtorhüterin beim FC Bayern ist, weil die 10%, die du brauchst für die absolute Spitze, und das ist das Niveau, auf dem sich der FC Bayern messen will, vor allem in der Champions League, da sind zu viele Wackler drin, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, Flo, wie du es siehst.
Gehe ich mit, also wenn der FC Bayern auf einer Position noch nicht in Klammern gute internationale Klasse hat, dann ist es auf der Torhüter-Position. Mala Groß kann dir Spiele retten, wie gegen Frankfurt im Pokal, im Elfmeterschießen. Mala Groß ist auch auf der Linie eigentlich recht gut, aber sie hat bei hohen Bällen immer noch sehr viele Wackler drin. Die hat sie im Laufe der letzten Saison abgestellt. Die kamen jetzt teilweise wieder. Es wird halt ein bisschen kaschiert und das fällt vielleicht auch nicht so auf, wenn du halt dann ein Spiel 5-1 gewinnst. Aber dann halt das Gegentor vielleicht ein Patzer ist oder dann nochmal eine Situation gibt, wo du nicht ganz gut ausschaust. Mit Ina Mamutovic hat man sicherlich ein großes Talent dazugeholt, die aber auch natürlich erst beweisen muss, wie sie das auf Bayern-Niveau spielen kann. Mamutovic hatte vielleicht, klingt paradox, den Vorteil, dass sie bei Duisburg gespielt hat. Das heißt, sie hat relativ viel aufs Tor bekommen. Das heißt, sie konnte sich auszeichnen. Du konntest da als Torhüter eigentlich nur glänzen. Maler Groß kriegt halt in einem normalen Bundesligaspiel 3 Schüsse aufs Tor. Wenn da einer drin ist, durch einen Fehler sieht es sehr schlecht aus. Wenn Mamutovic 15 Bälle aufs Tor bekommt, sie lässt einen durchrutschen, hält aber 7, dann wird die Leistung ganz anders verwertet. Also das ist, glaube ich, ist auch ein Stück weit eine selektive Wahrnehmung. Ich bin sehr gespannt auf Mamutovic, wenn sie zum ersten Mal bei der ersten Mannschaft spielen darf. Sie hat ja schon im Team vom Jerome Reisacher Einsatzzeiten bekommen. Da habe ich sie jetzt nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen, in der zweiten Bundesliga. Also das wird spannend sein. Ob Mamutovic dann aber nächste Saison schon so weit wäre, um die Nummer 1 zu sein, da stellt sich mir auch die Frage. Oder ob da, also ich glaube nicht, dass die Bayern dann noch eine andere Torhüter verpflichten würden und stelle jetzt quasi die These von Max in Frage, weil ich nicht weiß, ob Mamutovic nächstes Jahr schon so weit wäre, um die Nummer 1 zu sein. Du hast halt beim FC Bayern zwei jetzt sehr junge Torhüterinnen. Das ist für die Entwicklung, für diejenige, die spielt, super, für diejenige, die nicht spielt, das ist eine Katastrophe. Und auch eine Mamutovic hat eigentlich in der zweiten Liga nichts zu suchen. Insofern war ich schon überrascht, dass man Mamutovic holt und sie nicht gleich wieder verleiht, wenn man auf groß setzt, weil ich, wie gesagt, dachte, okay, du hast dann Anna Wellmann als Nummer 2 und holst vielleicht nochmal eine gestandene Nummer 3. Aber nicht zwei junge Torhüterinnen, die ja eigentlich den Anspruch haben, in der Bundesliga zu spielen. Das ist sicherlich eine Situation, die natürlich für Bayern von der Nachhaltigkeit her gesehen ganz gut ist, weil du halt einfach super Potenzial hast. Aber eine leidet halt immer, oder eine wird immer darunter leiden. Und insofern hätte ich eigentlich gedacht, man holt Mamutovic und verleiht sie direkt.
Ja, und das Interessante ist, dass ich jetzt zumindest nach dem, was ich beim MSV Duisburg gesehen habe, von Mamutovic sagen würde, in den Stärken sind sich Groß und Mamutovic genauso ähnlich wie in den Schwächen. Also auf der Linie ist sie fantastisch, tolle Explosivität, sehr gutes Raumverhalten im 1 gegen 1 auch sehr gut, aber Strafraumbeherrschung und eben auch Spielaufbau mit Ball am Fuß, würde ich sagen, wahrscheinlich sogar ungefähr auf Augenhöhe. Und dann ist ja auch die Frage, kann eine von beiden oder vielleicht auch beide noch einen Entwicklungsschritt machen durch Training? Was mir bei Maler Groß aufgefallen ist, dass sie immer mal wieder die, also auf Englisch sagt man Vision dazu verliert, also den Überblick, weil sie hat ja immer wieder Entscheidungen zu treffen. Sie wird meistens von einer Seite angelaufen, also meistens von der rechten Seite, damit sie mit ihrem linken Fuß am besten aufbauen soll. Und dann muss sie eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist letztlich in den Druck rein oder aus dem Druck raus. Also aus dem Druck raus ist eben einfach links auf die linke Innenverteidigerin oder Linksverteidigerin. Und in den Druck rein kann dann alles sein, kann auch der vertikale Pass auf die Sechserin sein. Und da habe ich das Gefühl, dass sie manchmal den Überblick verliert und dann in der falschen Situation in den Druck reinspielt, wenn der Druck schon zu groß ist. Und das ist aber auch extrem schwierig und das kriegst du auch nur über Spielpraxis hin. Ich glaube, dass das im Training sehr schwer zu simulieren ist. Und ob das jetzt Ena Mamutovic besser machen würde, ehrlicherweise hat man das so von ihr nicht gesehen. Bei Duisburg haben sie im Zweifel den Ball auf Vanessa Fürst und die hat ihn dann lang gekloppt. Damals,
ja, in der letzten. Das ist genau der Punkt. Aber über die Torhüter-Situation beim FC Bayern könnte man, glaube ich, eine Sonderfolge drehen. das ist ja auch schon vor 1,5, 2 Jahren für mich eine sehr interessante Entscheidung gewesen, als man Laura Benkert quasi weggeschickt hat, ja, um sich für Groß zu entscheiden. Eine Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs ist es ja auch nicht ganz. Groß kam vor ein paar Jahren, aber ist auch nicht da ausgebildet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat man ja Janina Leitzig noch nach Leicester geschickt, die dort eine hervorragende Saison gespielt hat. Hat man dann nicht zurückgeholt. Also da hatte man schon auch noch vom Profil her, finde ich, andere Optionen. Und ich gebe dir recht, jetzt hat man zwei ähnlich junge deutsche Torhüterinnen im Stall. Und ja, wie ich vorher schon sagte, ich glaube, eine wird unter der Spielzeit der anderen leiden.
Wir werden das beobachten beim FC Bayern. Ein Wort noch zu Leverkusen, bevor wir weitermachen mit der nächsten Partie. Ich glaube, erwähnt werden muss noch Juliette Vidal. Die hat uns da anderem eine Monstergrätsche rausgepackt gegen Clara Bühl in der 15. Minute, musste dann aber auch nach einer sehr guten ersten Hälfte ausgewechselt werden. Für sie ist eben Julia Mickenhagen reingekommen und auch Jano Leves hat ganz ausgezeichnete Defensivzweikämpfe geführt und da ist es dann eben die etwas bittere Fußnote aus Leverkusener Sicht, dass sie dann den Strafstoß verursacht, der zum 2:2 führt. Aber Leverkusen, ich denke, wir haben es ja auch schon rausgearbeitet, sehr, sehr gute Partie gemacht, generell eine sehr interessante Saison. Man ist jetzt abgestürzt auf den 4. Tabellenplatz mit 2 Punkten Rückstand auf Rang 3. Also das zeigt schon, von welchem Niveau Leverkusen kommt. Die Frage mit dem Freiburg-Spiel ist immer noch nicht geklärt, aber ich werde jetzt aufhören, das immer dazu zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst das ja inzwischen. Vielleicht wird der erste Spieltag nochmal wiederholt für Leverkusen und Freiburg. Das gucken wir uns dann an. Aber definitiv gute Partie und macht Hoffnung aus Leverkusener Sicht jetzt dann aufs Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Das ist nämlich die erste Partie nach der Länderspielpause. Und für Bayern, das eben auswärts bei Juve 2:0 gewonnen hat unter der Woche, jetzt eben hier mit 3:2 die Tabellenspitze zurückerobert hat, geht es dann nach der Länderspielpause eben, wie gesagt, zu Hause weiter gegen Eintracht Frankfurt. Und dann könnte man ja eventuell sogar einen Konkurrenten gleich mal distanzieren, nämlich die SGE. Und was der zweite Konkurrent macht um die Meisterschaft, nämlich der VfL Wolfsburg, das liegt erstmal nicht in Händen des FC Bayern und das war auch an diesem Wochenende nicht so. Die SGS Essen hat den VfL Wolfsburg empfangen und das Ganze nach einer, ja, ich glaube, etwas deprimierenden Niederlage gegen Olympique Lyon, zu Hause mit 0:2 verloren. Natürlich gegen ein sehr, sehr starkes Lyon. Wir alle wissen, was die zu leisten imstande sind und dennoch glaube ich, es war ein ernüchternder Auftritt für den VfL und dann durchaus interessant, wie würde man jetzt nach der zweiten Champions League Niederlage zurückkommen in der Liga und man hat die Kiste geschaukelt bekommen. Es gab eine Halbchance für Ramona Mayer, die legt sich aber den Ball zu weit vor und dann gibt es einen Eckball als Dosenöffner. Huth findet bei einer Ecke Minge, die komplett frei steht und per Kopf das 1:0 macht. Das ist nicht so doll verteidigt gewesen von der SGS. Und gleichzeitig das erste Tor im Trikot des VfL Wolfsburgs für Janina Minge. Dann kommt Wolfsburg nur noch zu wenigen Abschlüssen. Kurz vor der Halbzeit verhindert Hegerin noch ein 1:1 von Elmasi mit Frohms. Winkler bügelt einen Fehlpass von Rieke gegen Jons dort hier gerade noch aus. Und in der 72. Minute fällt dann allerdings die Entscheidung. Huth passt auf Behrenstein, die im Strafraum mit einer einfachen Bewegung Pucks, die bis dahin ein tolles Spiel gemacht hat, komplett ins Leere laufen lässt und zum 2:0 trifft. Später gibt sogar noch eine weitere große Chance für Behrenstein. Sie ist schneller als Rieke und wird von ihr eigentlich gefoult. Also sie wird aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie bleibt aber fair auf den Beinen und scheitert dann an Sophia Winkler. Meine These dazu, wenn sie da fällt, dann ist das wahrscheinlich Rot und Strafstoß, denn das hatte keinen Ballbezug mehr und war das Verhindern einer klaren Torchance. Aber dazu kommt es nicht mehr. Am Ende Juli gewinnt eben der VfL mit 2:0 in Essen. Was war das für ein Spiel aus Sicht der Wolfsburgerinnen?
Ein solides, glanzloses. Also man hat das Gefühl, die Meisterzeit, die haben es gut im Griff. Von Essen kam jetzt ja auch nicht so extrem viel, muss man sagen, aber sie haben gut verteidigt, aber nicht zu gut. Du hast ja schon gesagt, der Minge-Eckball, da sahen sie jetzt nicht so gut aus, die stand ja wirklich ganz frei da. Und ja, Behrenstein, das sah so ein bisschen aus wie bei FIFA, hätte ich fast gesagt, so irgendwie dann zack, zack, zack und schon war so durch. Das Tor, das sah cool aus, aber ja, da sieht man schon so eine erfahrene Stürmerin, ne, dass die da die Kaltschnäuzigkeit hat, da irgendwie statt irgendwie hektisch irgendwie weiter zu irgendwie zu passen, da einfach irgendwie sich so leicht bewegt und dann da irgendwie dran vorbei ist und dann auch einschiebt. Das muss man ihr lassen, ne? Ja, und das war es dann im Prinzip ja auch. Man hat natürlich immer noch so andere Chancen gehabt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man ein Feuerwerk an tollen Möglichkeiten hatten und die Essenerin aber auch nicht so unbedingt. Klar, die hatten jetzt auch aus ein paar Möglichkeiten, aber es war jetzt nicht, also ich würde es jetzt solide sagen. Die Essenerin haben sich nicht abschießen lassen und die Wolfsburgerin haben jetzt nichts anbrennen lassen. Es war ein bisschen, wie ich es erwartet und eigentlich auch fast schon gehofft hatte. Ich finde es immer doof, wenn wenn der Gegner immer so abgeschossen wird, also gerade Essen. Aber ich habe mich auch auf den Sieg gehofft, um ehrlich zu sein. Und es war ja auch völlig verdient, fand ich. Also sehr gut, muss ich sagen, hat mir das Mittelfeld auch gefallen und auch Svenja Huth geht ein bisschen zum Mittelfeld, also auf die Flügel sozusagen. Aber Janina Minge hat mir wieder sehr gut gefallen, passt da sehr gut rein ins Team. Lena Lattwein hat mir auch gut gefallen. Ja, schade, dass er Wüxi nicht mitnimmt. Aber er kann ja nicht alle mitnehmen. Ja, ich fand, das war schon eine. Also, ich fand es solide, aber es war jetzt halt völlig. Also, es war jetzt nichts, wo man die. Also wenn man nur mal ab und zu drauf geguckt hat, dann war auch nicht so schlimm, fand ich. Das war jetzt, da gab es jetzt spannendere Spiele. Ja,
das ist halt, okay,
das war stimmt, okay. Also es war jetzt nichts, wo man, ja, wo man sagt, Mensch, hast du das geguckt?
Das stimmt. Und also ist natürlich eine treffgenaue Analyse. Aber gleichzeitig stelle ich die Frage, hätte man das denn erwarten können? Denn Punkt 1, Wolfsburg kommt aus einer Situation der Schwäche heraus. Also du hast nicht nur dieses Spiel verloren, sondern Alex Popp hat sich auch noch verletzt, konnte jetzt dann wieder für ein paar Minuten spielen, aber eben stand nicht in der Startelf deshalb. Und auf der anderen Seite hast du ja mit der SGS ein Team, was zwar das gerade in dieser Saison noch nicht immer in Punkten ummünzen konnte, das aber einfach sehr solide spielt und auch sehr klare Abläufe hat. Da gibt es ja auch nie irgendwelche Wechsel in der Startformation. Also sprich, die musst du auch erstmal auseinanderspielen und gleichzeitig Natascha Kowalski und Laura Elmasi und Lilly Pocella so unter Kontrolle halten, dass die bei 2 Schüssen am Ende rauskommen und 0,1 Expected Goals. Also hat nicht Wolfsburg angesichts der Situation, in der man sich befindet, eigentlich sogar fast das Maximum rausgeholt aus diesem Spiel?
Ja, was heißt jetzt fast das Maximum? Ich glaube, es ist schon etwas, was man von Wolfsburg erwarten sollte, dass sie solche Spiele dann trotz der Belastung noch so an sich bringen. Ich fand, deswegen war es ja auch glanzlos. Also sie haben es jetzt nicht irgendwie da überperformt und so weiter, sondern sie haben das irgendwie so runtergespielt und das halt solide, ne? Also sie haben jetzt nicht, man hat jetzt nicht das Gefühl, um Gottes Willen, ne? Also außer jetzt in ein, zwei Situationen, aber sie haben es halt, sie haben ihre 2 Tore gemacht, das war auch in Ordnung, ne? Also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, jetzt kommen 20. Aber sie müssen natürlich, egal wie die Belastung ist, das schon weitermachen. Es geht, es wäre ja dramatisch, wenn sie jetzt jedes Mal so abbrechen würden, nur weil sie in der Champions League verlieren gegen Lyon.
Ja, ja.
Also ich muss sagen, das war schon natürlich unglücklich, aber es war natürlich zu erwarten, dass sie jetzt gegen Lyon verlieren. Das ist einfach so. Es war ärgerlich mit Rom, das fand ich schon maximal ärgerlich. Aber gegen Lyon, das hätte mich jetzt schon sehr, sehr gewundert, wenn man da wirklich was mitgenommen hätte. Man hat sich immer gegen Lyon schwer getan, muss man ganz klar sagen. Und die sind natürlich auch müde einfach. Das war ein lange Jahre, hätte ich schon fast gesagt. Dementsprechend war das jetzt auch keine Energieleistung, aber man ist so eingespielt und so gut, dass man solche Spiele jetzt schon gewinnen kann und sollte. Und ich finde, Essen wir sind alle Fans von Essen, aber ich letztes Jahr hat Annika Becker gesagt, naja, die haben letztes Jahr so ein bisschen überperformt und das, glaube ich, ist natürlich so ein, Essen ist eine gute Mannschaft, aber halt auch keine, die können halt nicht jedes Mal ein Feuerwerk abfeuern und die haben vielleicht auch mal so ein glückliches Spiel, aber oft ist es halt so, dass es gegen Wolfsburg dann nicht, leider nicht reicht. So ist das.
Also ich muss aber schon sagen, dass ich jetzt mit Blick auf den Spielplan gedacht hatte, oh, das ist schon ein potenzieller Stolperstein. Du spielst auswärts in Essen, du hast davor in der Champions League gespielt gegen Lyon, du bist noch nicht, ich finde es noch nicht wirklich gefestigt, was Wolfsburg auf den Platz bringt. Sie haben natürlich das Ausreißerspiel gegen Bayern gehabt, wobei man da auch natürlich argumentieren kann. Alexander Strauß sagt ja immer, sie waren die bessere Mannschaft. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Aber da haben sie ja auch natürlich von dem Fehler von dem frühen 1-0 profitiert und haben quasi dann den Bus geparkt. Offensiv ist ja dann nicht mehr wahnsinnig viel gekommen. Der Erfolg gibt ihnen da in dem Spiel recht, aber das überzeugt mich noch nicht hundertprozentig, muss ich sagen, was Wolfsburg macht. Und zudem haben sie den personellen Umbruch. Eine Pajor ist weg, ist alles ja schon thematisiert worden. Eine Oberdorf ist nicht mehr da. Da ist, ist schon viel Neues. Deswegen dachte ich schon mit Blick auf den Spielplan gegen Essen, das kann schwierig werden. Und ich war dann schon überrascht, als ich dann die Zusammenfassung gesehen habe, dass Essen dann so wenig Chancen dann hatte.
Wobei ich finde, Janina Minger, wie gesagt, die macht das super gut. Und Lottwein ist jetzt auch wieder auf der Höhe. Also die war ja durch ihre Verletzung so ein bisschen raus, ne? Aber ich finde, die ist jetzt schon wieder Svenja Huth, ne? Irgendwie, ich will sagen, ne, spielt jetzt auch ganz toll auf. Und jetzt hat sie ja auch frei, ne? Nächstes Wochenende. Also ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sage, hurra, ne? Wolfsburg, das wird es jetzt dieses Jahr. Aber ich glaube schon, dass man, also ich hoffe und erwarte auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Tommy wie Twist, aber das wäre Quatsch. Ich glaube schon, dass man einen Großteil der Spiele gewinnen sollte und das hat man ja auch getan. Also ich hatte jetzt bei diesem Spiel jetzt nicht so ganz große Bedenken, wenn ich ehrlich bin. Einmal, weil Essen jetzt auch nicht so extrem reingekommen ist in dieser Saison, wo man denkt, da haben die jetzt Rückenwind, dass die jetzt denken, sie können alle zerlegen. Und zum anderen, weil ich jetzt schon glaube, dass Wolfsburg immer noch eine gute Mannschaft ist und das wuppen kann. Und wenn man gegen Bayern gewinnt, dann kann man auch gegen Essen gewinnen, finde ich.
100%, ja.
Also, und ich meine, man hat ja auch gute Spiele, ne? Also die Quali und so weiter in der Champions League, die war ja überraschend eindeutig. Wenn man möchte, dann funktioniert das auch. Also da ist auf jeden Fall extrem Luft nach oben und das ist leider durch diesen Umbruch halt so. Und das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern. Man hat sich ja jetzt dazu entschlossen, mehr auf junges, talentiertes Personal zu setzen, anstatt auf erfahrene Spieler internationaler Güte. Das ist auch in Ordnung so, aber das kann man natürlich jetzt nicht über eine Saison, das kommt ja nicht so mit Hand auflegen, hätte ich jetzt was gesagt. Oder wie Turbine Potsdam sagen würde, die Spielerinnen müssen noch entwickelt werden. Und das geht halt nicht innerhalb von 2 Wochen. Also die sind natürlich jetzt schon gut, aber da ist natürlich jetzt noch so ein bisschen klar.
Und was ja auch immer dann gut ist, so ein Abgang oder ein verletzungsbedingter Ausfall ist ja auch immer eine Chance für eine andere Spielerin. Das sieht man ja auch bei anderen Vereinen, über die wir nachher noch sprechen werden, sicherlich. Es ist aber Wolfsburg dann auch so. Ich finde also, eine Janina Minge macht das, die habe ich in Freiburg sehr oft, sehr gerne gesehen, als Sechser, als Achter, als Innenverteidigerin, ist eine super Spielerin, hat das bei Olympia toll gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie da sehr gut reinkommt. Auch wenn ihr da jetzt gegen Bremen dann gleich zum Saisonstart so ein Eigentor unterlaufen ist, aber trotzdem finde ich, ist ein guter Transfer. Ich sag's auch immer wieder, die hätte ich auch gerne in München gesehen, muss ich ganz ehrlich sein.
Ja, das sagen die Münchner zu fast allem. Also diese Diskussion habe ich auch mal mit, also ich vorbei in Janina, hatte glaube ich nie genannt, aber ja, ich finde, also ich finde den Kader von Bayern natürlich immer noch stärker. Das wäre jetzt Quatsch, das zu sagen. Aber ich finde, der von Wolfsburg ist immer noch sehr gut. Man hat jetzt halt so ein paar wichtige Spielerinnen verloren und ein paar vielleicht schon Spielerinnen, die jetzt noch so ein bisschen entwickelt werden können, ne? Wie Bubine das sagen würde. Aber wo man auch sieht, dass es, wo man das Gefühl hat, das klappt auch. Sagen wir es mal so.
Ja, und ich glaube nämlich, also wirklich die Erwartungshaltung, die man an Wolfsburg hat, die ist dann der entscheidende Faktor, weil du kannst eben von der Seite kommen, dass du sagst, ne, sie müssen in Essen gewinnen, du kannst aber auch anerkennen, dass all die Probleme, die wir in den letzten Monaten besprochen haben bei Wolfsburg, einfach da sind und dementsprechend das eben nicht mehr vielleicht zu 100% erwartet werden kann, dass man eben so ein Spiel locker gewinnt. Und das ist aber eben jetzt passiert, weil man eben doch die Energie hatte, also Behrenstein bis in die letzte Minute hinein, Sprints angezogen, Svenja Huth wieder aufgedreht wie ein Duracell-Hase, Janina Minge haben wir jetzt oft genug schon erwähnt. Das war die Energieleistung. Und dann gibt es aber noch weitere Themen. Es gibt auch taktische Themen weiter. Also wenn du sagst, in Tommy we trust, ich truste ihm noch nicht so hart, muss ich sagen. Denn zum Beispiel in dem Spiel war es so, man
hat alternativlos.
Ja, Mensch, wenn man nur irgendwie aus dem Vertrag mit ihm rausgekommen wäre. Aber da war leider nichts zu machen.
Ich weiß auch nicht.
Der arme VfL Wolfsburg. Nee, aber in dem Spiel war es zum Beispiel so, also Wolfsburg meidet derzeit sehr häufig das Zentrum, wenn die Gegnerinnen sich da einfach gut positionieren und dann tendieren sie dazu, sehr viel über die Flügel zu spielen und gerade in dem Spiel war es sehr viel über den rechten Flügel, über Joelle Wedemeyer und die ist immer wieder eigentlich im Angriffsdrittel an den Ball gekommen, aber wenn man mal drauf geachtet hat, war die sehr oft isoliert, die hatte gar keine Anspielstation in nächster Nähe, das Positionsspiel war einfach nicht gut genug. Und das sind so Sachen, das habe ich jetzt auch schon öfter angesprochen bei Wolfsburg, das ist nicht neu, dass das Positionsspiel nicht in allen Phasen des Spiels gleich gut ist und dass das nicht alle Spielerinnen gleich gut machen. Und dementsprechend beraubt man sich manchmal auch der eigenen Optionen. Also wenn dann eben nicht eine Svenja Huth das erkennt, die ist immer so die Raumfüllerin, finde ich, beim VfL, dann passiert das eben oft, dass eine Spielerin auf dem Flügel den Ball bekommt und eigentlich nur die Option hat, entweder ich gehe jetzt ins 1 gegen 1 und versuche irgendwie in den Strafraum oder an die Grundlinie zu kommen oder ich spiele nochmal hinten rum und dann versuchen wir von da ins Zentrum oder auf die andere Seite zu kommen. Und das war in dem Spiel auch wieder zu sehen, hat aber keinen großen Effekt gehabt, weil Wedemeyer hat ein gutes Spiel gemacht, Svenja Huth hat oft genug ausgeholfen und Essen hat zwar gut verteidigt, aber auch nicht sehr gut und deswegen sind da trotzdem Chancen bei rausgekommen.
Ja, aber du hast ja gerade gesagt, ich kann nicht erwarten, aber im Prinzip, ich möchte natürlich, oder der VfL Wolfsburg möchte natürlich wieder die Meisterschaft gewinnen. Das ist schwierig, aber ja, ich sag mal nicht unmöglich. Schon und dafür muss man gegen alle gewinnen.
Ja, da gut,
hat
klar,
man jetzt
logisch,
bei Frankfurt gesehen, ne, das ist doof, wenn man verliert. Das ist nicht geil. Das sollte man.
Ja, klar,
deswegen
wollen sie
muss
die...
man das natürlich irgendwie. Und wenn man da halt irgendwie klar. so eine.
Ja, dann musst du also aber viel kritischer mit ihnen sein. Also wenn du sagst, sie wollen die Meisterschaft gewinnen und sie sollten die Meisterschaft gewinnen, dann ist die bisherige Saison eine einzige Enttäuschung. Und ich bin ehrlich gesagt über diese Phase schon hinaus. Ich sage, Bayern hat klar den besseren Kader und Bayern hat klar die bessere Spielidee, die häufiger funktioniert. Und Wolfsburg ist in der Verfolgerinnenposition, ähnlich wie Eintracht Frankfurt. Und dann, finde ich, holt man das aus der Verfolgerinnenposition heraus, was man herausholen kann, unter anderem indem man Bayern besiegt hat. Ich meine, sonst wäre die Saison mehr oder weniger vorbei gewesen in der Bundesliga für Wolfsburg. Und dann natürlich den Pokalsieg, den man jetzt wahrscheinlich noch holen wird. Ist ja immer so. Aber klar, das ist die Frage, wie man jetzt auf Wolfsburg blickt.
Ja, klar ist Bayern besser, aber ne, das, man kann ja schlecht sagen, oh Mensch, wir werden Zweiter, super.
Ja, ja.
Also das wird schwierig, aber ich meine, es ist nicht unmöglich. Man sollte sich da irgendwie schon die Zielsetzung setzen, da dran zu bleiben irgendwie. Und das geht halt nur, wenn man gewinnt. Und ich bin nicht zuversichtlich, dass das immer klappen wird, aber diesmal hat es geklappt.
Aber das ist doch das Schöne. Bayern mag auf dem Papier vielleicht die bessere Mannschaft haben, aber auf dem Papier sind es auch nur 2 Punkte. Und Bayern spielt jetzt gerade auch nicht die Sterne vom Himmel. Das macht ja die Bundesliga gerade eigentlich so spannend für uns. Ja. Dann haben wir ordentlich Diskussionsstoff und ja, also bin ich wieder bei Freiburg oder bei Leverkusen, wenn jetzt die dann dieses Nachholspiel noch bekommen, dann mischt er da nochmal eine Mannschaft oben rein. Gut, Leverkusen hat die Punkte jetzt de facto schon, wenn sie Freiburg bekommen würde, haben die auch 16 Punkte, dann sind die auf einmal Zweiter. Punkt gleich mit dem Zweiten, also das ist ja...
Wer hätte das gedacht?
Jeder, der meinen Tabellentipp kennt, weiß, dass ich davon eher überrascht wurde. Aber ja, das ist eben der Fakt, hätte Leverkusen das 2-2 gehalten, dann hätten wir 3 Teams mit 16 Punkten an der Tabellenspitze gehabt. Und das ist ja eine ganz wunderbare Situation aus allen Belangen, außer man ist jetzt Die-Hard-Fan eines dieser Teams.
Aber ich finde es schön, also wie gesagt, letztes, ich meine, ich habe jetzt nicht gegen den, ich habe jetzt nicht mit dem Sieg von Wolfsburg gegen Bayern gerechnet, wobei ich darauf gehofft hatte, ernsthaft. Aber es hat natürlich jetzt die Liga wieder ein bisschen spannend gemacht, einfach. Ne? Und ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen länger diesmal anhält. Nicht nur.
Das werden wir genau beobachten. Und da hat ja auch der VfL Wolfsburg sein Wörtchen mitzureden. Man kann ja aus eigener Kraft noch Meisterin werden. Also so ist es ja nicht. Für Wolfsburg geht es nach der Länderspielpause ins Heimspiel gegen den SC Freiburg, vielleicht eines der Teams der Stunde. Und für die SGS Essen, die jetzt ein bisschen unterbeleuchtet war in diesem Segment, über die es aber ehrlicherweise auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen gab. Sophia Winkler hat wieder ein paar gute Paraden gehabt und es gab einzelne Ansätze, aber insgesamt war man dann doch deutlicher unterlegen. Selbst wenn man vielleicht irgendwie den Strafstoß bekommen hätte, als Ramona Mayer so ein bisschen zu Boden gerungen wird im Strafraum. Also es wäre so oder so schwierig geworden. Für Essen, die bei 7 Punkte stehen, geht es jetzt dann ins Tabellennachbarschaftsduell nach der Länderspielpause. Man wird gegen Werder Bremen spielen, in Bremen, die 8 Punkte haben. Also da treffen 2 direkte Konkurrentinnen aufeinander. Und das war auch der Fall in Freiburg beim Spiel zwischen dem SC Freiburg und Rasenballsport Leipzig. Und dieses Spiel hatte es ganz schön in sich. Erst scheitert Schimmer freistehend an Borggräfe, dann verlädt Schasching mit 2 Körpertäuschungen die halbe Leipziger Abwehr und trifft nur den Pfosten. Steuerwald vergibt freistehend einen Kopfball und dann kommt die 33. Minute. Fobian bringt einen Eckball von der linken Seite nach innen. Leipzig schickt 3 Spielerinnen nach vorne und zieht so den Strafraum frei. Also 3 Spielerinnen tatsächlich für den Konter haben sie nach vorne geschickt, aus dem Strafraum heraus. Die Ecke von Fobian landet bei Martinez, die aus kürzester Distanz ohne Gegnerin oder Eingreifen von Elvira Herzog das 1-0 erzielt. Leipzig hat Überzahl, es waren 5-4 im Strafraum und trotzdem stand Martinez extrem frei. Das Ganze hätte korrigiert werden können und zwar am nachhaltigsten in der 45. Minute, also kurz vor der Halbzeit. Schimmer kommt zu einem Schuss, der wird geblockt. Müller geht dann gegen Fobian in den Strafraum und wird von ihr in der Hacke getroffen. Ist ein klarer Strafstoß, den gibt es auch sofort. Vanessa Fodalla tritt an und scheitert an Borggräfe, die den Ball sogar festhalten kann. Also es geht mit dieser Führung in die Kabinen. Und als dann die zweite Hälfte wieder angepfiffen ist, nach 8 gespielten Minuten, also in der 53. Minute, sprintet Sika in einen Fehlpass von Jolie. Sie kann gegen Räke nach innen flanken und findet Schasching, die aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückt. Im Grunde ab der Flanke war das nicht mehr zu verhindern. Dann bekommt Hoffmann von Borggräfe den Ball in den Fuß, macht aber nichts daraus. Das war der einzige größere Fehler von Raffaella Borggräfe in diesem Spiel. In der 62. Minute kann Stegemann den rechten Flügel entlang gehen und unbedrängt flanken. Sie findet Sikai, die eingerückt ist und das 3:0 erzielt. In der 81. Minute scheint es nochmal vielleicht spannend zu werden. Schimmer gewinnt gegen Schasching den Ball, dreht sich um die eigene Achse und wuchtet den Ball ins Tor zum 1:3. War eine sehr gute Einzelaktion. Dann vergibt Sikai freistehend für Herzog die Entscheidung und in der 93. Minute fällt die dann aber doch. Fabian schlägt einen Freistoß aus sehr großer Entfernung in den Strafraum. Kempel kommt frei zum Kopfball. Irgendwie schafft es Freiburg bei diesem Ball, der wirklich sehr lange in der Luft ist, ein 2-gegen-1 am zweiten Pfosten gegen Sandra Starke zu kreieren. Und so fällt das 4:1 und so gewinnt eben Freiburg dieses Spiel sehr deutlich. Flo, wie hat das der SC geschafft? Was hat dabei Leipzig gefehlt?
Bei Leipzig hat die defensive Struktur gefehlt. Ich finde, Leipzig ist besser ins Spiel gekommen. Die hatten, wie du auch schon gesagt hast, so die erste Chance so nach einer knappen Viertelstunde, als Carrick den Ballverlust hatte. Aber dann war es das. Ich hatte das Gefühl, dass mit der ersten Torchance von Freiburg so ein Ruck durch die Mannschaft geht und auch Leipzig so ein bisschen ins Nachdenken kommt. Die haben ja Andrade aus meiner Sicht so ein bisschen so als rechte Flügelspielerin gestellt. Dann im direkten Duell gegen Sikai. Das hat Sikai auf der einen Seite natürlich links sehr gebunden in der ersten Halbzeit. Auf der anderen Seite konnte sich aber Andrade auch nicht so nach vorne einschalten. Und Andrade ist halt auch keine Abwehrspielerin. Das sieht man dann bei dem Tor von Sikai selbst, weil sie da so ein bisschen neben dran steht. Generell war es interessant, wie der SC Freiburg auf die rote Karte von Stierli reagiert. Die ist ja gegen Frankfurt nach 45 Minuten und 14 Sekunden gefühlt vom Platz geflogen, hat, wenn ich es richtig beobachtet habe, Schasching auf die 10 gestellt, die ja normalerweise eine Sechserin spielen, neben Oshukwu oder neben Carrick. Die beiden genannten haben dann die Sechserposition bedient. Das war eigentlich ganz gut. Freiburg hat sich da nach einer kurzen Findungsphase dann auch die Bälle und das Mittelfeld für sich erobert. War generell Freiburg sehr, sehr bissig, sehr zweikampfstark, sehr hungrig auf Tore. Das hat mir sehr gut gefallen und hatte natürlich dann auch das Spielglück so ein bisschen. Also wenn der Elfmeter natürlich reingeht, das ist sicherlich nochmal eine Situation, wo das Spiel kippen kann. Wir hatten gesagt, dass Freiburg den Fehler von Jolie ausnutzen konnte. Auf ein paar Minuten später gelingt das Hoffmann nicht, gegen ihren Ex-Verein zu treffen nach Fehler Borggräfe. Da könnte das 2:1 fallen, also das ist nicht passiert. Freiburg hat zur richtigen Zeit die Tore gemacht und Leipzig hatte dann auch im Mittelfeld nichts mehr entgegenzusetzen. Sandra Starke auf Leipzigs Seite fand ich noch die Beste. Die war sehr bemüht, die war immer anspielbar. Aber sie war da so ein bisschen alleingelassen, auch dann beim 4:1 von Kempel. In Freiburg hat zwar die Sonne geschienen, aber auf dem Ball lag fast schon Schnee. Also das ist ja Wahnsinn, dass der ankommt und Kempel dann auch reindrückt. 4:1 vielleicht ein Tor zu hoch, aber alles in allem finde ich ein verdienter Sieg von Freiburg, der wichtig war, weil man jetzt demnächst gegen Wolfsburg, Bayern und Essen spielt. Also da wird es nicht mehr so wahnsinnig viele Punkte geben in den nächsten zwei Spielen. Insofern ein guter Sieg. Man merkt auch aus Freiburg-Sicht, dass sie stabiler sind. Die Idee, die Theresa Merck im letzten Jahr hatte, wird eigentlich unter Schneck auch gespielt, finde ich. Ein mutiger Aufbau. Nur sie machen deutlich weniger Fehler, als sie es in der letzten Saison gemacht haben. Und die Idee ist weiter verfeinert worden. Man hat auch mit Raffaella Borggräfe jetzt eine Torhüterin, die mal über 4 Spiele am Stück im Tor steht. In der letzten Saison hatte man eher mal noch ein bisschen einen Wechsel verletzungsbedingt. Das tut der Abwehr auch gut, das tut Borggräfe gut. Und wenn ich vorher darüber gesprochen habe, dass Verletzungen und Abwesenheiten auch Chancen sind für andere Spieler, dann trifft das auch für Freiburg zu, finde ich. So sehr ich Hasret Kaikçi mag und so gerne ich sie auf dem Platz sehen würde, ihr Fehlen ist natürlich auch eine Chance für eine Selina Wobian, für eine Annabel Schasching, da in diese Rolle reinzuschlüpfen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und gerade Fabian ist ja mittlerweile schon auf der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Also das tut ihr tatsächlich auch gut, dass sie da mehr Verantwortung übernehmen muss. Also souveräner Sieg. in der Deutlichkeit hat mich das überrascht, muss ich sagen. Aber gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Leipzig muss sich fragen, warum sie eigentlich nur 13 Minuten mitgespielt haben in Freiburg.
Ja, zu Leipzig habe ich gleich noch eine These, aber ich möchte kurz an das anknüpfen, was du zum SC gesagt hast. Also gerade weil ich oft das Defensivverhalten kritisiert habe vom SC Freiburg hier im Rasenfunk, muss man das in diesem Spiel wirklich nochmal hervorheben. Sowohl Axtmann als auch Steuerwald als auch Stegemann haben wirklich sehr, sehr, sehr gute Defensivzweikämpfe geführt. Es hat nicht alles geklappt. Leipzig hatte seine Chancen. Es hat auch im Aufbau nicht alles geklappt, aber es war auf einem sehr hohen Niveau und hat eben auch dazu geführt, dass eben letztlich eine Gio Hofmann bis eben auf die aufgelegte Chance keine wirkliche große Chance hatte, dass man auch eine Vanessa Fodala sehr gut im Griff hatte. Und vor allem Lydia Andrade hatte sehr große Probleme, finde ich, irgendwie ins Spiel reinzufinden. Und das leitet aber für mich zu einer Sache über, bei der ich bei Leipzig so ein bisschen hängen geblieben bin. Nicht nur jetzt an diesem Spieltag, sondern auch schon an den Spieltagen davor. Was hältst du denn von der These, die ich gleich noch erklären werde, Leipzig macht sich selbst das Leben schwer, weil man an der eigenen Philosophie festhält. Und was ich damit meine ist, Leipzig spielt alles kurz und flach aus. Jeden Abstoß, jeden sonstigen tiefen Ballbesitz. Und meiner Meinung nach haben sie aber nicht die Spielerinnen, die die Passqualität und Pressingresistenz dafür haben. Also das Verteidigen von Freiburg, das sehr, sehr gut war in diesem Spiel, das hat im gegnerischen Angriffsdrittel angefangen mit einem sehr hohen Pressing und der überwiegende Teil der Chancen ist auch dadurch entstanden, dass man da den Ball gewonnen hat und dann einen sehr kurzen Weg zum gegnerischen Tor hatte. Und ab einem gewissen Punkt konnte ich es nicht verstehen, warum Leipzig daran unbedingt festhalten muss, wo man doch sieht, an diesem Tag gegen diesen Gegner funktioniert es nicht. Bist du da ähnlich kritisch wie ich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es jetzt so nicht aufgefallen, dass Leipzig da tatsächlich das gleiche Muster bedient hat. Aber ja, Leipzig hatte keinen Plan B, ich möchte es so sagen. Ich hatte auch das Gefühl, in der Offensive ging halt der Ball zu Fodala, weil Fluch der guten Tat, man wusste, okay, Fodala wird schon was machen. Dadurch war es für Freiburg ein Stück weit auch leichter zu verteidigen. Und sie sind im Mittelfeld, wie ich schon sagte, dann einfach auch nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, haben die zweiten Bälle nicht gewonnen. Freiburg war sehr, sehr giftig, die wollten unbedingt. Man hat ja in Freiburg auch immer so ein bisschen das Gefühl, ja, die Heimspiele zuletzt, das hat man da im Dreisamstadion spielt, sind eigentlich nicht so erfolgreich. Das war ja, glaube ich, auch erst der dritte Heimsieg seit eineinhalb Saisons jetzt. Man hat ja davor gegen Potsdam gewonnen und dann davor am letzten Spieltag der letzten Saison gegen Leipzig und dann gab es, glaube ich, noch einen Sieg in der letzten Saison. Ich habe es vorher nachgeschaut. Also wir reden jetzt von 4 Heimsiegen in eineinhalb Spielzeiten. Insofern wollte man, glaube ich, den Fans was geben, bevor dann demnächst die Bayern ins Dreisamstadion aufschlagen und da nochmal das Stadion dann auch anzünden. Stimmungsmäßig natürlich.
Ja. Ja, also ich fand es schon auffällig mit dem Aufbau von Leipzig, aber es ist mir vielleicht auch aufgefallen, weil ich da schon am letzten und vorletzten Spieltag extrem drauf geguckt habe und ich bin da kein Fan von. Plus großes Thema bei Leipzig, Verteidigen von Standards. Da sind sie einfach nicht gut und das ist ihnen in diesem Spiel auch auf den Fuß gefallen. Es hätte trotzdem anders laufen können mit dem verwandelten Strafstoß, aber insgesamt hat eben Freiburg da einfach ein sehr gutes Spiel machen können, weil ich glaube, die Stärke von Freiburg, nämlich das Defensivverhalten quasi im Angriffsdrittel auszuführen, im eigenen Angriffsdrittel und damit ja auch erstmal Leipzig schon mal sehr weit wegzuhalten vom eigenen Tor, das hat einfach sehr, sehr gut gepasst zu diesem Spiel. Und deswegen muss ich Freiburg fast fragen, warum das irgendwie nach dem 1:3 nochmal so ein bisschen ins Wackeln kommen konnte. Also nur so ganz leicht, muss man sagen. Aber finde ich interessant, weil es gibt einige Teams gerade, die einen flachen Aufbau von hinten raus spielen wollen. Hoffenheim macht das, Leipzig macht das, Bayern macht das logischerweise auch, Wolfsburg macht das auch, Frankfurt. Also eigentlich sehr, sehr viele Spielerinnen werden mit dieser Aufgabe betraut. Aber es klappt nicht bei allen gleich gut. Und gerade, also bei Leipzig dachte ich mir, ihr habt doch Gio Hofmann. Ihr wisst doch auch, dass gerade die direkten Defensivduelle manchmal ein Problem sind für Freiburg. Dann probiert es halt hin und wieder mal lang auf Hofmann und Fodala und Schimmer positionieren sich so, dass sie einen zweiten Ball einsammeln können. Das ist doch. Aber gut, ich glaube, so will Leipzig eben einfach nicht spielen. Man ist da sehr von der eigenen, vom eigenen Fußball überzeugt. Und das ist ja auch in Ordnung. Lobe ich ja an anderer Stelle oft genug, aber hier in dem Fall war es ein Problem.
Ich glaube, wobei man auch sagen muss, Joanna Hoffmann hat ja letztes Jahr in Freiburg gespielt. Ich habe sie jetzt dann nicht als die sehr gute Wandspielerin in Erinnerung, die Bälle abschirmt, weiterleitet, Kopfballduelle gewinnt, trotz ihrer Größe. Also da hat Freiburg eigentlich immer über Kaikshi gespielt, dann auch selbst und aufgebaut oder dann über den Linksaußen, über Zikai. Also das, die Option hat Theresa Merk auch nicht gewählt. Und ist mir auch jetzt nicht so in Erinnerung, dass sie so die, also sie hat den Körper, ja, aber könnte mich jetzt nicht dran erinnern, dass sie da großartig, sie ist kein Carsten Janka, lass es so sagen.
Also sie wurde immer sehr in die Tiefe geschickt bei Freiburg, das stimmt schon. Also wenn du Christian Wück gehört hast bei seiner Pressekonferenz zur Kadernominierung, da hörte sich das an, als ob Gio Hoffmann alles könne, also die perfekte Stürmerin. Aber ja, das ist ein fairer Punkt, so kann man das vielleicht auch begründen, warum Leipzig diesen Weg weniger gewählt hat. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt viel passiert wäre für Leipzig. Klar, man hat ein Spiel verloren und das auch mit 1-4 sehr deutlich, aber mit 12 Punkten steht man ja erstmal gut da und hat ja auch noch den Kontakt nach oben. Also 2 Punkte Rückstand sind es auf Rang 4, 4 Punkte Rückstand sind es auf Rang 3. Es geht jetzt dann nach der Länderspielpause direkt weiter gegen Hoffenheim. Also da könnte man mit einem Heimsieg gegen Hoffenheim tatsächlich dann auch gleich sich wieder ransaugen, das vielleicht vergessen machen, dass man dieses Spiel verloren hat. Also so ist es ja nicht. Und für den SC Freiburg wiederum geht es jetzt dann zum VfL Wolfsburg. Du hast es ja schon angesprochen. Da kommen jetzt schwere Gegnerinnen, Wolfsburg, Bayern, Essen und dann nochmal Bayern im DFB-Pokal. Das sind die nächsten Partien für den SC.
Was man bei Leipzig vielleicht noch sagen kann, wenn ich da noch einhaken darf, wenn sie verlieren, verlieren sie halt hoch und brechen auseinander. Also das Spiel in München habe ich gesehen. Da haben sie eine super erste Halbzeit gespielt, verlieren aber dann 6-2. Gegen Wolfsburg werden sie dann noch 3-4 Mal überrannt und kriegen, weiß nicht, 3-4 Gegentore innerhalb von 15 Minuten gefühlt. Und jetzt gegen Freiburg war es jetzt kein Überrennen, aber das ist schon eine deutliche Niederlage gewesen vom Ergebnis her. Das ist auch schon aufwendig, finde ich. Das spricht aber auch dafür, finde ich, dass man dann keinen Plan B vielleicht hat.
Ich habe in der letzten Woche noch davon gesprochen, dass sie 11 ihrer 12 Gegentore zum damaligen Zeitpunkt gegen Bayern und Wolfsburg kassiert haben und wollte damit herausstellen, wie positiv die Defensive zu bewerten ist. Und was soll ich sagen, sie sind mir fies in den Rücken gefallen. Denn das kann man jetzt so nach diesem Spieltag nicht mehr sagen. So gut Freiburg vielleicht auch war an diesem Tag, aber 4 Gegentreffer hätten das nicht sein müssen. Also ja, richtiger Punkt. Aber dann lasst uns mal zu Hoffenheim kommen, dem nächsten Gegner von Leipzig. Hoffenheim durfte diesen Spieltag eröffnen am Freitagabend gegen Turbine Potsdam. Wir haben das zweite Spiel gesehen von Kurt Russ als Trainer der Turbine und es war aus seiner Sicht kein schönes Spiel. Ich lese mal den Spielfilm vor. 21. Minute, Corley setzt Mehmeti mit einem tollen vertikalen Pass ein. Die will auf Cerci passen, aber über eine verunglückte Abwehr kommt der Ball zurück zu Mehmeti und sie erzielt das 1-0. Dann schießt Casaglia einen Freistoß an den Pfosten. In der 33. Minute nimmt Corley im Sprint einen Pass von Köstler an. Vianden und Schmidt schießen sich gegenseitig an und so kann Corley den Abpraller zum 2-0 anschießen. Sorry, dass ich da kurz gelacht habe, aber es waren einfach kuriose Szenen bei manchen Treffern. Nur 3 Minuten später, 36. Minute, bringt Lüscher mit einem schlimmen Fehlpass Köstler in die Aktion, die gegen eine auch unglücklich aussehende Vanessa Fischer das 3-0 erzielt. Dann pariert Vanessa Fischer stark gegen Hickersberger und Cerci. In der 63. Minute fällt dann aber Hickesberger eine geklärte Flanke vor die Füße. Sie schießt mit dem Außenriss toll ins linke Eck. Vorher hatte Dongus Platz und konnte auf Janssens spielen. Beide hatten enorm viel Raum, in dem sie da agieren konnten. 64. Minute, nur eine Minute später, Kautkan ohne Druck und mit viel Zeit flach auf Köstler flanken, die zum 5-0 einschiebt. Grinzenko kommt zu spät und kann dann keinen Druck mehr erzeugen auf Lisan Kaut. Und in der 67. Minute, also wiederum nur 3 Minuten später, bekommt Corley von Feldkamp den Ball durchgesteckt und sie verlädt mit einer Bewegung gleich 2 Spielerinnen und trifft zum 6-0. Und man muss ja fast schon sagen, Jule, die Turbine muss froh sein, dass Hoffenheim dann aufgehört hat und es beim Stand von 6-0 beendet hat, dieses Schauspiel. Potsdam jetzt bei 0-25 Toren und eben weiter ohne einen einzigen Punkt in dieser Saison. Man kann gegen Hoffenheim verlieren, müssen wir über das Wie sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann eigentlich gar nicht so viel zu Hoffenheim sagen. Die haben das super gemacht, ne? Aber man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass die jetzt extrem gefordert waren, ne? Also das wäre wahrscheinlich anderen Mannschaften hätten das vermutlich auch bekommen. Ich bin extrem entsetzt. Ich muss ja sagen, ich habe ja Potsdam am zweiten Spieltag eigentlich relativ positiv noch gesehen. Da haben sie ja gegen Bremen zwar auch verloren, aber nur 0-2 und hatten auch Chancen. Also ich erinnere mich an einen Lattentreffer. Also man kam vors Tor. Und davon, von diesem Tor, also von dem Tor von Dijk, wenn man jetzt nicht aufmerksam war, dann wusste man gar nicht, wer im Tor steht, um ehrlich zu sein. Also zumindest hat sie nicht, es gab gar keine Torschance. Also ich erinnere mich nicht an einen einzigen ernsthaften Schuss.
Es gab auch keinen Schuss. 0 zu 29 Schüsse.
Es gab keine einzige Offensivaktion. Und wenn du keine Offensivaktion hast, machst du auch kein Tor. Also wie sollst du das machen? Und klar, die haben die ersten 20 Minuten haben so kein Tor bekommen und dann ging es los. Vanessa Fischer war noch mit Abstand, mit großem Abstand die beste Spielerin und auch die hatte ihre Fehler, ne? Also muss man ganz klar sagen. Wie soll sie auch, ne? Wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wie viel Schüsse 20 oder so drauf bekommt, dann kriegt sie natürlich auch so ein paar, macht sie auch Fehler. Ich bin entsetzt gewesen über die Turbine, muss ich ganz klar sagen. Ich sehe da, also Schwärzer kann man ja gar nicht sehen, muss man ganz klar sagen. Ich fand, gut, wie gesagt, hoffentlich haben wir das gut gemacht. Ne? Vielleicht hatten wir jetzt auch so einen Sahnetag erwischt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das alleine Hoffenheim war. Das war einfach die völlige Unfähigkeit von Turbine Potsdam. Letztes Jahr Duisburg war jetzt auch nicht so doll, aber da hatten die wenigstens noch so ein paar Aktionen und Ideen, ne? Und dann, was weiß ich, von mir ist, aus dem von der Mittellinie dann einmal aufs Tor oder so drauf gefühlt. Aber man hatte noch so ein paar Ideen und so ein paar Tore und da war nichts. Und ich muss leider sagen, also die taten mir auch wirklich, wirklich leid. Die sahen irgendwann, und auch zwar sehr früh, wirklich, wirklich fertig aus. Und also körperlich, mental, alles fertig. Die sahen, also ich glaube, man hatte schon das Gefühl, die wollten zur zweiten Halbzeit gar nicht raus. Die waren verzweifelt, die sahen aus, also es war... War schlimm, muss man sagen. Es tut einem leid. Und ich sehe da auch keinen Weg. Ich meine, klar, die wollen jetzt einen Trainer haben, der das Potenzial aus denen rauskitzelt, weil sie glauben, sie haben jetzt irgendwie eine Erstligamannschaft, die jetzt nur so ein bisschen antrainiert werden muss. Aber das funktioniert so nicht. Das ist ja ein langer Prozess, Leute irgendwie weiterzuentwickeln. Hm. Und diese Idee, ich habe mich schon gewundert, dass sie die Trainer so schnell, die ja den Aufstieg gemacht haben, auch entlassen. Und dann hat man ja auch gar keine Idee gehabt, wen man da holt. Dann hat man jetzt irgendwie, tut mir leid, Zeit für einen Trainer, jemanden geholt, ne? der offenkundig bereit war, da anzufangen, aber der hat ja auch gar keine Ahnung von Frauenfußball. Und das, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktioniert irgendwie. Also ich arbeite im Krankenhaus, ich könnte jetzt auch nicht einfach im Altenheim arbeiten. Das ist Quatsch, das ist natürlich Fußball, ne? Aber der hat ja keine Ahnung von den Gegnern und so.
Also, ja, also er hat null Vorerfahrung und was du eben sagen kannst ist, also klar ist die Qualität ein Problem bei Potsdam, das ist aber normal für Aussteigerinnen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, abgestiegen sind sie noch nicht. Es gibt noch Spiele gegen Jena und so weiter, unter anderem direkt nach der Länderspielpause Heimspiel gegen Jena. Wenn nicht, dann... Wann dann? Also,
das richtig,
da muss
aber,
was gehen. Aber?
Aktuell fällt es mir sehr schwer, vielleicht überraschen die mich ja. Ich meine, vielleicht sagt Kurt Russ, Mensch, hier geil, Länderspielpause, da machen wir es, ne? Geil. Und die Überraschung ist jetzt fulminant, aber aktuell nach diesem Spiel muss ich sagen, ich sehe da nicht, dass sie gegen Jena da was mitnehmen. Also vielleicht kriegen sie mal ein Tor hin und so weiter oder vielleicht gibt es auch einen Punkt, ne? Aber ich kann mir jetzt, also mir fällt es da wirklich schwer, mir vorzustellen, dass es das gibt. Aber es ist natürlich richtig, das könnte sein. Ich meine, sie haben ja auch den Aufstieg geschafft mit dieser Mannschaft. Und wie gesagt, ich fand sie gegen Bremen jetzt auch nicht verkehrt. Also da hat man sich vorstellen können, dass sie gegen Bremen, also ich meine, sie haben ja einen netten Treffer auch gehabt. Da hatte man noch so mit Fantasie sich überlegen können, ja, das war so ein glückliches Spielchen und so weiter. Aber das war, Also ich habe das Gefühl, dass dieser Trainerwechsel, der hat jetzt auch noch nicht so diesen Effekt gehabt, ja, den man sich erhofft. Ja. Und ich sage jetzt einfach mal so, prognostiziere, das wird jetzt bis Dezember weiter scheiße laufen. Und dann muss man sich überlegen, okay, gibt man sich die Karten und wechselt nochmal gegen irgendjemanden. Und dann wird das gleiche Spiel nochmal, dann wird man sich irgendwie, also man hat ja auch gar keine Idee gehabt, wen nehme ich irgendwie. Es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwelche erfahrenen anderen Trainer auf dem Markt, die schon mal im Frauenfußball was gemacht haben und vielleicht auch sich so ein bisschen auskennen oder die man auch weiß, auch, wo man auch weiß, was man dann macht. Aber das, ich meine, oder Duisburg damals, die haben halt ihren alten Trainer wiedergeholt. Das hat ja zumindest so ein bisschen Substanz und hat ja damals auch so ein bisschen was gebracht. Also natürlich jetzt in der zweiten Saison dann nicht mehr. Aber diese Idee, ich schmeiß den Trainer raus, was mache ich danach? Da hat sich scheinbar gar keiner Gedanken gemacht. Ja, da hat man so das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, in Potsdam ist leider so anders als jetzt in anderen Standorten, dass sie nicht so eine richtige Idee haben irgendwie, außer wir würden gerne in der Bundesliga bleiben.
Ja. Ich fand es auch bezeichnend. Ich habe heute auf Instagram einen Kommentar von Jennifer Kramer gesehen. Die hat nur 4 Worte geschrieben, es reicht einfach nicht. Ja. Und das ist halt auch so, finde ich, bezeichnend.
So sahen die aus.
Ja, wie es auch gerade so, also jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel Interpretation von einem Social-Media-Post auf das Innenleben der Mannschaft zurückzuschließen, aber da war jetzt kein Kommentar, ja, war scheiße, aber in 2 Wochen geht's weiter, sondern das waren diese 4 Worte und ich habe das so rübergescrollt und dachte mir so, okay, ich weiß alles, dachte ich mir. Also das ist, ja, das sieht schlimm aus, also vor allen Dingen, wie du sagst, Hoffenheim musste gefühlt ja gar nicht mal ein gutes Spiel machen. Die wurden ja de facto eingeladen und
kamen sehr leicht zu 6 Toren. Ja. Also war gar keine, null Gegenwehr, da war wirklich null Offensivaktion irgendwie.
Ja, und ja auch hatte, nicht Defensivaktion. Also offensiv, ja, dass die jetzt nicht irgendwie 4 Tore schießen in Hoffenheim, okay, meinetwegen. Aber, und dass du dir für Frustfouls in der 26. und 32. Minute die ersten gelben Karten holst, das hat eben auch schon blicken lassen auf das Innenleben des Teams bei Potsdam. Aber was mich wirklich einfach schockiert hat, war, sie haben ja quasi das einfachst mögliche System gespielt. 4-4-2 flach. Und sie sind nicht hoch angelaufen, sie standen in der eigenen Hälfte und haben gesagt, ihr kommt und wir bleiben jetzt hier kompakt. Und dann haben die sich auseinanderspielen lassen und zwar alles hat nicht funktioniert. Also das seitliche Verschieben hat manchmal nicht funktioniert, das Schließen des Zwischenraumes hat manchmal nicht funktioniert. Manchmal sind Spielerinnen aus der letzten Kette nach vorne geschossen und du hast eindeutig gesehen, die Nebenspielerin hat es gar nicht so wirklich mitbekommen, dass da gerade ein Riesenloch ist. Gia Corley von Hoffenheim, also Hoffenheim hat natürlich auch ein gutes Spiel gemacht, das geht jetzt vielleicht ein bisschen unter, aber wie oft die aufdrehen konnte, das war das Spiel ihres Lebens, weil sie die ganze Zeit im Zehnerraum aufdrehen konnte oder vom Flügel einfach reindribbeln konnte, weil da eine riesige Lücke war und dann konnte die zocken und da hat die natürlich richtig Bock drauf und hat dann auch ein super Spiel gemacht, weil das ist Gia Corley-Ball quasi. Und da gab es ja andere, die, also ich habe ja vorhin besprochen, dass Dongos zum Beispiel, wie sie auf Jansen steckt, der hatte auch 2 Meter Umkreis, hatte die keine Gegenspielerin, konnte ganz in Ruhe diesen Pass schlagen. Das war super easy für Hoffenheim. Und das ist eine Sache, die muss ein Trainer hinbekommen, wenn er neu ist. Also irgendwie Defensivmechanismen reinbekommen, zumindest im Groben, das muss erwartet werden können. Und dass das Kurt Russ nicht geschafft hat, sagt sowohl über das Team als auch über ihn etwas aus, würde ich sagen. Ohne, dass ich jetzt sagen will, also ich kenne ihn ja gar nicht und es war jetzt eine sehr kleine Stichprobe, die wir von ihm gesehen haben, aber das geht nicht. Du kannst nicht ein 4-4-2 so spielen. Das war das, was mich so richtig schockiert hat an dem Spiel, dass die verlieren und chancenlos sind. Meine Güte, das haben wir doch alle erwartet. Wer hat denn bitte auf Potsdam getippt?
Ja, ich meine, sie haben ja auch gegen Bayern nur 0-2. Das hat ja dann auch geklappt irgendwie. Also, dass man zumindest, klar, nur Schweiz hat man verloren. Alles andere wäre jetzt ja auch überraschend gewesen. Ne? Oder auch gegen Bremen, die ja auch irgendwie. Aber man hat irgendwie zumindest so das Gefühl noch gehabt, die haben noch Puls. Ne? Aber also ich war wirklich, wirklich, wirklich entsetzt zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, vielleicht überrascht er uns jetzt in 2 Wochen völlig und die Mannschaften und die kriegen das hin. Aber also Das tat echt, ich glaube, jeder, der irgendwie Frauenfußball mag und irgendwie ein bisschen mit der ein Fünkchen mit der Turbine hält, dem hat das ein bisschen das Herz gebrochen, das so zu sehen, wie wirklich,
ja,
also wie verzweifelt die waren. Also das, ich fand's schlimm, muss ich sagen.
Ich kann da nicht gegen argumentieren. Zu 45% war der Ball in diesem Spiel im Verteidigungsdrittel von Potsdam. Kasaya hatte so wenig zu tun, dass die irgendwann zweite Stürmerin quasi war. Die hat so weit nach vorne geschoben. Es war irre. Und Hoffenheim hat es dann gut ausgenutzt. Kössler, Cerci, alle haben ein gutes Spiel gemacht. Wen willst du da jetzt irgendwie einschränkend rausheben? Und es fühlte sich aber für mich wirklich so an, dass Hoffenheim dann aufgehört hat. Also sie hatten noch weitere Chancen, ja, aber es waren nicht mehr die großen Chancen. Aber das war, ja, war krass.
Ich glaube, das haben die dann irgendwann auch gemerkt, dass das, also wenn sie jetzt weitermachen und dann auf 11-0 gehen oder so, das auch nicht so schön ist. Weil die sehen ja auch, wie die fast am, also manche waren wirklich auch, als ob sie gleich weinen irgendwie. Das, ne? Weil die auch gar keine Chance hatten. Die haben ja gesehen, okay, egal was wir machen, es reicht nicht.
Ja.
Es klappt nicht. Wir kriegen die dann nicht aus dem, klar, also die haben wirklich toll gespielt, ne? Und aber das wirkt jetzt wirklich so, als ob Hoffenheim jetzt so ein Trainingsspiel macht irgendwie.
Also ich musste ehrlich gesagt während des Spiels, vor allem in der zweiten Hälfte, immer wieder an die nächste Saison denken, wenn wir dann die aufgestockte Bundesliga haben. Ich hoffe sehr, dass das nicht das neue Normal wird, dass es so klar unterlegene Teams gibt.
Aber ich finde jetzt zum Beispiel Jena macht es deutlich besser und wir haben ja auch ganz klar, also ich finde die letzten Jahre waren eigentlich anders, ne? Jena macht es jetzt besser, Meppen hat es besser gemacht. Es gibt viele Beispiele von Mannschaften, die das ganz gut hinbekommen haben. Leipzig hat sich jetzt, ist jetzt in der Liga geblieben und ich glaube schon, dass es ein paar Kandidaten gibt, die das ernst meinen und die vielleicht auch jemanden im Hintergrund haben, der so ein bisschen Ahnung hat. Und ich möchte den Turbine jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist
der Hinweis, ja. Das größte, das, was wäre, wenn des Frauenfußballs, was wäre gewesen, wenn Tabea Kemme Präsidentin bei Turbine Potsdam geworden wäre? Oder?
Jemand mit Ahnung, dem ja, der Verein irgendwie am Herzen liegt und der weiß, okay, ne, was brauche ich jetzt, ne, irgendwie.
Ja,
vielleicht kommt Bernd Schröder zurück. Das ist meine letzte Hoffnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann quatscht es, er würde es auch nicht mehr bringen. Also ich glaube, das. Ja. Aber also ist.
Aber mit Blick auf die nächste Saison, was Max für die erste Liga anzeichnet oder anskizziert, muss man ja auch für die zweite Liga dann in Frage stellen, wenn Potsdam absteigt, wonach es ja jetzt ausschaut, haben die in der zweiten Liga dann überhaupt noch eine Chance? Also das ist ja dann, also muss man mittlerweile schon so düstere Prognosen stellen, weil in der zweiten Liga wird es mindestens zwei Mannschaften geben, die den Aufstieg nicht packen, die aber hohe Ambitionen haben. Und wenn dann Potsdam den direkten Wiederaufstieg nicht schaffen sollte, nächstes Jahr steigen dann auch nicht mehr so viele Mannschaften auf, dann irgendwann.
Andererseits, wer hätte gedacht, dass Turbine den direkten Wiederaufstieg schafft? Und natürlich, das war hinten raus glücklich, weil es halt sehr, sehr eng war. Aber also das geht mir jetzt ein bisschen zu weit nach vorne, auch wenn ich natürlich, also die Sorge teile ich, aber was bringt es darüber jetzt schon nachzudenken? Es ist einfach eine dramatische Situation und es macht doch überhaupt keinen Spaß, wieder so über die Turbine zu reden. Und gleichzeitig ist es so, dass man auch nicht umhinkommt, einfach zu sagen, da gab es Männer im Verein, denen ihr eigenes Ego wichtiger war als das Wohl des Vereins, die sich für wahnsinnig schlau gehalten haben in ihren Entscheidungen und die das Ding an die Wand gefahren haben und offenbar jetzt auch zum zweiten Mal an die Wand fahren. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, ein Fakt. Da möchte ich jetzt mal den Turbine-Verantwortlichen sehen, der mir das quasi mit Argumenten ausreden kann, diese Haltung. Und das ist schade. Aber so ist es leider. Aber wie gesagt, nach der Länderspielpause Heimspiel gegen Jena, 2 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Jena. Wie es dazu kam, das werden wir gleich noch als letztes besprechen. Und dann kann es auch sein, dass wir alle Lügen gestraft werden. Wir lassen uns überraschen. Für Hoffenheim wiederum geht es eben, wie vorhin schon angesprochen, ins Auswärtsspiel bei Leipzig. Hoffenheim hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen hochgezogen. Die haben jetzt ja 9 Punkte geholt aus den letzten 3 Spielen. Damit stehen sie jetzt bei 12 Punkten, sind damit 4 Punkte hinter Rang 3. Also die wiederum drehen gerade ihre Saison ins Positive. Und dann haben wir eben noch eine Partie, über die wir sprechen wollen, und die fand eben im Tabellenkeller statt, zwischen Jena und dem ersten FC Köln, und das war ein ereignisreiches Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Hälften. Zunächst zählt ein Abseitstor von Reuter nicht, dann hat Köln einige Chancen nacheinander und in der 28. Minute fällt auch das 1:0. Feiersinger kommt auf dem rechten Flügel nicht durch, dafür bekommt aber Achczynska den Ball. Sie zieht aus großer Distanz ab und erzielt damit das 1:0. Geiser hatte es nicht mehr geschafft, noch auf sie rauszurücken, und El-Sherif kommt nicht mehr an diesen Schuss heran. Köln hat weitere Chancen, die größte entschärft El-Sherif beim Kopfball von Feiersinger. Und in der 45. Minute bringt dann Feiersinger eine Ecke nach innen und findet Geiser, deren Kopfball wird geblockt, landet aber über die Abwehraktion von Ihrenburg bei Hechler, die einschieben kann zum 2:0. Eine insgesamt unglückliche Situation, denn wenn ihr es vielleicht gemerkt habt, ich habe gesagt, sie findet Geiser, das ist ja ein Spieler von Jena. Aber es war ein kleines Hin und Her und am Ende steht es eben 2:0. So geht es dann auch in die Kabinen. Hechler blockt noch einen Schuss von Birkholz, Julewicz schießt eine nach Ecke knapp drüber und in der 49. Minute allerdings dreht sich dieses Spiel. Reuter spielt einen langen Pass, Hoppe kommt raus, obwohl Vogt noch mit dabei ist. Birkholz setzt sich aber durch gegen Vogt, flankt nach innen auf Geißer, die aus der Drehung ins leere Tor schießt, 1:2. Dann bringt Vogt einen Freistoß aus weiter Entfernung nach innen, der Ball landet bei Dora Zeller, die den Ball an El-Sherif vorbeilegt und von ihr gefoult wird. Scholz gibt aber keinen Strafstoß. Ist eine strittige Situation, es wurde nicht so wirklich aufgelöst. Wie so oft in der Bundesliga der Frauen gab es auch da keine eindeutige Kameraeinstellung. Warum erzähle ich aber diese Situation? Weil nur 3 Minuten später dann doch das 2:2 fällt. El-Sherif schlägt einen langen Pass, den Reuter nach innen flanken kann. Der wird ungenau geklärt und zur Bogenlampe. Birkholz nimmt den Ball an und verpasst den Moment, Geißer schießen zu lassen. Man denkt sich, okay, die Chance ist vorbei. Nein, sie dreht sich um die eigene Achse und trifft selbst zum 2:2. Das Spiel steht also unentschieden. Dann feiert Wiankowska ihr Comeback für Köln. El-Sherif pariert nochmal gegen Zeller. Birkholz trifft aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig. Es gibt noch kleinere Chancen für den FC, aber am Ende bleibt es dabei. Die beiden trennen sich unentschieden. Und ich glaube, Flo, allein wegen des Spielverlaufs muss man sagen, Jena kann sich da wie die Gewinnerin fühlen in dieser Partie. Es gab sogar noch die Chance aufs 3:2. Warum hat denn Köln eine 2:0-Führung hergegeben?
Ich bin mir nicht sicher, ob sich Jena wieder Gewinner fühlen kann. Also natürlich, wenn man die Statistiken anschaut, hatte Köln mehr Ballbesitz, hatte Köln mehr Schüsse aufs Tor, aber irgendwie, du hattest natürlich die Chancen angesprochen, die sie hatten. Es waren jetzt aber auch nicht 10 glasklare Torchancen, die sie machen müssen. Also was mich sehr überrascht hat, war, dass Köln, also wir sprechen hier von 2 Mannschaften, die noch kein Spiel gewonnen haben. Ne? 10. gegen 11. Tabellenplatz, Duell der Sieglosen. Ich dachte mir schon, als wir die Spiele ausgesucht haben, bravo, da werde ich ein tolles Spiel haben. Das wird wahrscheinlich ein 0-0, nichts passiert. Das Gegenteil, es war der Fall. Ich finde, Jena hat das wirklich sehr gut gemacht. Jena hatte einen einfachen Plan, gut verteidigen und dann raus den Ball spielen auf Reuter. Und Köln hat total schlecht verteidigt. Ich werde nachher noch auf diese 2 Tore kommen, die sie kassiert haben. Die habe ich mir, glaube ich, 10-mal angeschaut, weil ich es nicht fassen konnte, was für einfache Fehler die Kölner Verteidigung da in diesen Situationen macht. Ja, Köln hatte die Chancen, Feiersinger kann El-Sherif mit dem Kopfball überwinden. Ja, es kann vielleicht Elfmeter geben. Auf der anderen Seite kann keiner sagen, ob Reuter wirklich im Abseits stand, als sie da für Jena nach 14 Minuten trifft. Also ich fand es nicht so überzeugend, wie sich die Statistiken hergegeben haben, zumal die beiden Tore auch für Köln aus dem Nichts gefallen sind. Der eine war ein Sonntagsschuss und das andere war ein abgefälschter Ball, wo eine Meppenspielerin noch grätscht und dann der Ball vor auf die Füße von Hechler landet. Also das hat mich nicht überzeugt. Jena hingegen fand ich, die hatten einen Plan. Das fand ich sehr gut gemacht über Reuter. Die hatten dann auf der anderen Seite noch Bonso, die mir sehr gut gefallen hat, im Zusammenspiel auch mit der 16-jährigen Stresser. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Stammverteidigerin mit 16 Jahren, die das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht hat. In der zweiten war sie ein bisschen dann auch unter mehr Beschuss. Aber Köln mit dem Kader, den sie haben, und ja, natürlich eine Selina Degen, kam erst rein nach Verletzung, eine Wiankowska kam erst rein nach Verletzung, eine Agres war jetzt nicht dabei, eine Cordes fehlt noch, aber trotzdem, mit diesem Kader muss Köln eigentlich in der Lage sein, vor allen Dingen, wenn du dann endlich mal 2-0 führst zur Halbzeit, dass du dann sagst, Mensch, jetzt spielen wir das locker runter. Und was passiert? Die kommen raus und kriegen 4 Minuten in der zweiten Halbzeit so ein Gegentor, wo du dir denkst, also das, da fehlen mir die Worte. Das habe ich mir echt ein paar Mal anschauen müssen. Wie leicht jener da zu den Toren kam, das war schon erstaunlich.
Aber könnte das nicht auch daran liegen, dass Paula Hoppe jetzt eben die Spielpraxis fehlt? Also sie trifft eindeutig die falsche Entscheidung, da rauszukommen und dann wird es irgendwie so ein Mittelding, sie kommt nicht richtig raus, sie bleibt nicht richtig drin.
Also Köln hat mit Sicherheit ein Torwartproblem. Die beste Torhüterin ist verletzt, Jasmin Pahl, aktuell Nummer 2 oder Nummer 3 von der österreichischen Nationalmannschaft. Und dieses Wechselspiel Hoppe und Osigus, das hilft sicherlich nicht einer verunsicherten Defensivmannschaft. Hoppe habe ich schon ein paar Mal gesehen, die schwankt mir zu sehr zwischen Kreis und Weltklasse. Sie hat manchmal Spiele dabei, da pariert sie wunderbar, aber sie macht eben auch sehr viele entscheidende Fehler. Ich finde aber, der Fehler bei dem 1:2 passiert viel früher und der passiert im Aufbau, als Hechler und Vogt sich den Ball zu spielen. Sie haben eigentlich überhaupt keine Bedrängnis und Vogt durch eine falsche Positionierung im Aufbau quasi gezwungen wird, den Ball auf links zu schlagen, weil sie einfach mit dem Körper versetzt steht. Wenn sie offen stehen würde, hätte sie den Ball nach rechts rausspielen können. Aczinska war zu diesem Zeitpunkt auch noch auf dem Platz. Die hat sich gar nicht mehr in den Aufbau mit eingeschaltet. Wahrscheinlich hat man gedacht, 2-0, das läuft schon. Das war auch auffällig. Normalerweise ist Aczinska immer tief gekommen. Das war nicht der Fall. Also Vogt spielt diesen Ball, den sie, wenn sie den Körper anders dreht, kann sie nach rechts aufziehen. Sie spielt ihn nach links raus, Ball kommt zurück und dann wird ein einfacher Ball auf Reuter gespielt, die dann wieder ja Birkholz schicken kann und ja, Hoppe zögert da, also entweder kommst du raus oder du bleibst drin und dann verpasst sie aus meiner Sicht auch bei der Flanke den schnellen Weg zurück ins Tor. Sie bleibt dann so halb stehen, fälscht ja noch ab und Geiser dann aus der Drehung macht den Treffer. Aber mich hat viel mehr aufgeregt, dass Vogt da diesen Verlegenheitsball spielen muss in einer 3 gegen 1 Situation, weil eine Stürmerin von Jena hat dann mal draufgepresst. Das hätte man viel besser lösen können. Es gab überhaupt keine Not, da einen Ball langzuschlagen. Und daraus, weil man dann den zweiten Ball verloren hat und dann schlecht stand die Rechtsverteidigerin, kam es erst zu dieser Situation, die dann natürlich auch weiterhin dilettantisch verteidigt wird. Also müssen wir, ja, teilweise das defensive Mittelfeld dann einfach nur stehen geblieben. Das war richtig schlecht. Also, das kann ich nicht schönreden.
Ja gut, und beim 2:2 ist es ja mindestens genauso offensichtlich. Also die Klärungsaktion, die zur Bogenlampe wird, die darf so dann eigentlich nicht zurückkommen. Dann macht ja eigentlich Geißer gar nicht alles richtig. Nee, Birkholz, Entschuldigung, sie hätte Geißer schießen lassen müssen. Die hatte schon die perfekte Position. Sie dreht sich. Ich meine, der Schuss, der ist dann auch gut letztlich, das muss
Ja.
man sagen. Also das ist dann eine Qualität von Jena gewesen. Aber auch das ein Tor, was auf diese Art und Weise nicht fallen sollte. Also ich verstehe schon sehr gut deinen Punkt, vor allem weil ich es interessant fand, das zu spiegeln mit Jena, das ja auch seine Probleme hatte. Gerade in der ersten Hälfte gab es eine ganze Reihe von
Ja.
Chancen. Aber da hat zum Beispiel eine Mummert in der Innenverteidigung spielen müssen, weil Heuschkel ausgefallen ist. Die war krank. Die hat ein tolles Spiel gemacht, fand ich. Generell die Struktur gegen den Ball. Also, es sollte ein 4-1-4-1 sein. Das weiß man, weil Florian Kestner das so laut reingerufen hat. Es war manchmal ein 4-1-3-2. Deswegen hat er es laut reingerufen. Da hat sich nämlich Bonso immer mal wieder locken lassen. Das ist mir schon am letzten Spieltag aufgefallen, dass die immer wieder rausschiebt aus der Kette und dann ist ihr Flügel halt einfach zu frei. Aber das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Und das finde ich ist schon ein interessanter Unterschied. Also zu Turbine Potsdam ist der Unterschied sowieso meilenweit zwischen
Ja.
Jena und eben ihnen, aber auch tatsächlich zum ersten FC Köln. Die Defensivstruktur bei allen Fehlern, die da dennoch passieren, und du brauchst dann eben auch Paraden von El Sharif, aber die Defensivstruktur ist eigentlich eine gute und dieses 4-1-4-1 scheint auch wirklich vielen Teams Probleme zu bereiten.
Ja, und ich fand auch beim 2-2, also nochmal El Sherif schlägt dann den langen Ball. Mateschick verschätzt sich komplett erst dadurch, weil sie ihn dann noch mit dem Haarbüschel trifft, kommt Reuter in die Aktion und dann Birkholz läuft ja aus dem Strafraum raus. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Ich habe ich denke mal, wo will sie denn
Wo
hin?
will sie
Sie
hin?
hat, ich glaube, sie hat auch Geyser gar nicht gesehen, weil das hatte so vom Gefühl her, da hatte so einen Tunnelblick. Und dann läuft sie auf dem Straßenraum raus und kriegt Begleitschuss und dreht sich um. Also du hast es ja schon gesagt, ich wiederhole ja nur, was du gesagt hast, aber das war so ein Tor, wo ich mir denke, das darf doch nicht passieren. Also erstmal, dass du auf die Idee kommst, aus dem Strafraum rauszulaufen, statt irgendwie noch umzudrehen oder dich da zu drehen oder abzulegen, das war schon sehr, sehr kurios. Und ja, wie ich es gesagt habe, Jena, die haben einen einfachen Fußball gespielt. Die sind hinten relativ gut gestanden und da auch nochmal Hut ab vor dieser 16-jährigen Schresser, also Chapeau. Die hatten eben gegen eine gewisse Dora Zeller gespielt und dann gegen eine gewisse Vanessa Leimstoll. Das sind ja auch jetzt keine ja, ungefährlichen Spielerinnen. Und hatten dann einfach ihre schnellen Außenbahnspielerinnen gesucht und Köln hatte das nicht auf die Reihe bekommen. Es ging sehr viel über Laura Feiersinger, die alles gemacht hat, die dann aber merklich für mich auch so nach der gefühlt 80. Minute auch keine Puste mehr hatte. Die hat jeden Ball bekommen, die ist tief gegangen, die hat sich vorne eingeschaltet, wie auf dem Flügel. Aber so als ich das Spiel angeschaut hat, hatte ich so das Gefühl, das sind jetzt hier so drei verschiedene Mannschaftsteile, wo jeder Mannschaftsteil sein eigenes Spiel spielt. Also wir hatten da die Abwehr, wir haben noch so ein bisschen im Mittelfeld und wir haben den Sturm, aber so, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Die Abstände waren auch gerade bei dem, als dann Birkholz noch die Chance zum 3-2 hat, war es auch ein einfacher Ball, glaube ich, wieder von El Sherif raus jetzt habe ich den Namen vergessen, auf Gora, genau, die zu Gentile ablegt und die dann Reuter schickt. Und da das Mittelfeld von Köln, weiß nicht, wo die da gedanklich waren. Also auf dem Platz waren sie in dieser Situation nicht. Und das hätten sie gut und gerne dann da verlieren können. Insofern gehe ich nicht ganz mit, weil du sagst, jeder könnte sich als Gewinner fühlen. Der moralische Gewinner, sie haben zwei Tore aufgeholt, sie haben einen Punkt geholt, sie haben endlich getroffen. Und ich finde, sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und Köln muss sich wirklich fragen, wie es denn jetzt in der Bundesliga zu Punkte kommen möchte, wenn sie so weiterspielen. Also das war, fand ich schon erschreckend, gerade wenn du eben unten drin steckst und du hast eine schlechte Phase, aber dann führst du 2-0 zur Halbzeit, dann musst du eigentlich anders aus der Halbzeit rauskommen. Dann musst du das anders routinierter spielen und man hatte immer noch das Gefühl, sie haben jetzt Angst vor dem Sieg.
Die haben ja auch echt Glück, dass dieses Jahr nur einer absteigt, muss man sagen, ne? Ich glaube, sonst.
Ja, wobei, also ich möchte ein bisschen Köln jetzt in Schutz nehmen, weil ich finde schon, also das stimmt natürlich alles, was du sagst, Flo, aber was zu diesem Spiel eben auch mit dazugehört, ist, dass Julia Schiffert in der 89. Minute nach einer Ecke völlig frei am zweiten Pfosten über den Ball schlägt, Dora Zeller dann noch einen sehr guten Schuss rausholt, den dann El Sherif aber stark pariert. Der Schuss hat einen Post-Shot-Expected-Goals-Wert von 0,72. Also das war eine richtig große Chance. Und direkt danach gibt es eine flache Hereingabe von Feierzinger, die Zeller per Hacke aufs Tor bringt, der geht dann ans Außennetz. Das war jetzt auch nicht die Riesenchance, aber es gab schon noch die Gelegenheiten. Also ich würde Köln nicht komplett abschreiben wollen. Das war definitiv eine schlechte zweite Hälfte vor allem, aber Köln hat schon wesentlich bessere Spiele gemacht. Da müssen wir uns nur ans Auswärtsspiel beim FC Bayern zum Beispiel erinnern. Und was wir ja immer gesagt haben bei Köln war, dass jetzt die Gegner kommen, wo es zählt. Da war natürlich Jena der erste von. Jetzt dann Leverkusen, Frankfurt, okay, geben wir immer noch mal Schonfrist, die sind gerade nicht so schlecht drauf. Bremen, Potsdam, Leipzig, Essen sind dann noch die Gegner. Also da ist noch was drin und also ich verstehe deine Kritik und defensiv war es auch wirklich nicht gut. Ich fand es auch interessant, also normalerweise ist mir das egal, wie abgeklatscht wird bei einer Auswechslung, weil eine Spielerin muss da nicht drüber jubeln, dass sie rausgeht, aber wie passiv-aggressiv Achtschinska mit Daniel Weber umgegangen ist, das hast du schon gesehen, das hat ihr gar nicht gefallen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich die Auswechslung auch nicht verstanden, weil sie für mich
Ich
eine
auch
der
nicht.
besseren
Ja.
war.
Ich auch nicht. Sie war sehr wichtig für den Aufbau. Und sie ist in einer Phase ausgewechselt worden, als gerade der Anschlusstreffer gefallen ist, wo man eigentlich Ruhe erwartet hätte. Oder sie ist dazu noch eine gute ja, Schützin aus der Distanz. Da bringt man Leinenstollen, der Offensivspielerin, wo man eigentlich eher das Problem hatte, dass die Bälle da überhaupt hinkommen. Also den Wechsel habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Man muss Köln zugute halten, wer da eigentlich noch zum Kader dazugehört und eben jetzt kaum gespielt hat. Ich habe Degen angesprochen, ich habe Jankowska angesprochen, ich habe Jasmin Pahl angesprochen. Aber trotzdem bleibe ich dabei, mit den 11 Spielerinnen, die auf dem Platz standen, mit einer 2-0-Führung in Jena, darfst du das so in der zweiten Halbzeit nicht spielen.
Ja, ich glaube, da lässt sich schwer gegen argumentieren. Auch für die Kölnerinnen, für die es jetzt dann weitergeht, zu Hause gegen Leverkusen nach der Länderspielpause und Jena wiederum, also ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da war doch dieses Auswärtsspiel in Potsdam. Ja, genau, das ist das nächste Spiel für Jena, die weiter bei einer Tordifferenz von -8 stehen und mit 2 Punkten 2 Punkte Vorsprung auf die Turbine haben. Eine Tätigkeit gibt es jetzt noch, die wir erledigen müssen und dann ist auch offiziell Länderspielpause. Wir wollen noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Jeder für sich kürt seine MVP, seine Unsung Heroine und seinen Moment des Spieltags. Jule, du darfst sehr gerne mal beginnen. Wer ist denn deine MVP geworden?
Olivia Peng und die Bremer Abwehr. Ich habe jetzt einfach, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich war weiter im Symbiose, toll. Daumen hoch.
Sehr schön. Ja, das kann man bei einem zu Null-Spiel in Frankfurt, glaube ich, so stehen lassen. Flo, wer ist deine MVP?
Ja, jetzt tue ich mir tatsächlich auch schwer, weil ich da lange über die Frage nachgedacht habe und eigentlich mehrere Kandidaten habe. Ich wähle aber Sarah Zatrazil, weil sie einfach entscheidenden Einfluss hatte auf den wichtigen Sieg der Bayern gegen Leverkusen mit dem Tor und mit dem herausgeholten Elfmeter. Das hätten sicherlich auch andere Spielerinnen verdient, aber sie hat da den Bayern einfach nochmal neues Leben eingehaucht und ja, da die Richtung Sieg geschubst.
Aber wirklich, haben wir ja vorhin besprochen. Dann wähle ich Raffaela Borggräfe, die zwar diesen einen schlimmen Fehlpass im Spielaufbau spielt, aber ansonsten eine makellose Leistung geliefert hat, inklusive eines Strafstoßes, den sie nicht nur pariert hat, sondern sogar festgehalten und danach mit einem breiten Grinsen in die Kabine gegangen ist. Ich fand, Borggräfe hat eine sehr, sehr gute Partie gemacht und du hast ja vorhin auch sehr schön rausgearbeitet, welche Rolle sie auch generell beim SC spielt. Deswegen meine MVP, wer weiß, wie dieses Spiel ausgegangen wäre, hätte Borggräfe nicht einen so guten Tag erwischt. Dann wollen wir Heldinnen besingen, die noch nicht besungen wurden oder nicht ausreichend besungen wurden. Jule, wer ist deine Unsung Heroine?
Ich hatte ja fast zu Borggräfe geneigt, aber die ist ja schon so besungen worden. ich sage Svenja Huth, weil sie ein sehr wichtiger Part für Wolfsburg ist. Und das ist ja schon, das ist ja so ein Arbeitssieg gewesen, so ein bisschen von Wolfsburg, aber trotzdem wichtiger, die muss man halt machen und deswegen weiter, immer weiter.
Sehr schön. Ja, wirklich interessant, welche Rolle Huth immer noch spielt beim VfL. Flo, wer ist deine Unsung Heroine?
Ja, auch da gibt es aus meiner Sicht mehrere Kandidatinnen, die es verdient hätten. Ich würde mich jetzt entscheiden für Annabel Schasching vom SC Freiburg, die ein sehr gutes Spiel gemacht hat, die so ein bisschen Selina Wobian mit diesem Spiel den Rang abgelaufen hat, obwohl die ja, glaube ich, 2 Vorlagen gegeben hat. Aber Schasching war omnipräsent, sehr viele Zweikämpfe gewonnen und war das Verbindungsstück zwischen Abwehr und Sturm, weil sie auf der 10 gespielt hat und später dann auf der 6, als da gewechselt wurde. Also würde ich sie wählen, weil sie auch eine sehr gute Saison bisher für den SC spielt.
Ja, das, was man sich von ihr erhofft hat bei der Verpflichtung, das sieht man jetzt so langsam, warum sie eben als ein so großes Talent gilt. Gut, dann muss ich jetzt auswählen aus 3 Kandidatinnen, die mir noch übrig geblieben sind für die Unsung Heroine. Also Honorable Mentions gibt es für Michelle Ulbrich, aber die wurde ja quasi schon zur MVP gekürt von Jule mit der Defensive. Tuana Mahmoud, die wir vorhin schon sehr oft erwähnt haben. Und dann nehme ich aber, ich muss eine Leverkusenerin nehmen, ansonsten fühle ich mich schlecht. Lilla Thorani, finde ich, hat ein ganz tolles Spiel gemacht. Leverkusen hat sehr, sehr gut verteidigt. Da hat natürlich auch nicht alles zu 100% funktioniert. Aber im Großen und Ganzen hat sie sehr, sehr viele direkte Duelle gewonnen, war auch sehr stark bei den hohen Hereingaben, bei Standards auch, ist sie mir positiv aufgefallen. Meine Unsung Heroine in einem starken Leverkusener Team, das besungen gehört. Und jetzt kommen unsere Momente des Spieltags. Jule, was war es für dich?
Ich möchte doch Sophies Weidauers Tor. Das war schon A, geil und B, natürlich irgendwie überraschend und sehe halt auch das Spielentscheidende.
Aber wirklich, das war ein sehr, sehr schöner Treffer. Flo, was hat es bei dir auf den Zettel geschafft?
Ja, das wäre auch meine Wahl gewesen. Jetzt nehme ich ein anderes Tor, über das ich vorhin viel geredet habe. Birkholz, Jena. Ich laufe aus dem 16er raus, mich verfolgt keiner, drehe mich um und schieße ins Eck. 2-2, generell Birkholz, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Und dieser Moment war für mich, also das ist der Moment, weil er so skurril war, weil ich das so selten sehe, dass eben ja so ein Tor passiert insofern. Und es dann doch auch gut gemacht war schlussendlich. Also schlecht von Köln, aber dann auch von Birkholz dann gut umgesetzt.
Mhm. Sehr schöne Wahl. Dann bleibt mir mein Moment noch übrig und ich möchte den Bogen schlagen. Könnt ihr euch noch erinnern an Spieltage vor Länderspielpausen, die so ein bisschen auströpfeln, wo das letzte Spiel dann so ein bisschen müde ist und wenig passiert? Und dann hatten wir die Schlussphase von Leverkusen gegen Bayern und meine Güte, war das geil. Es ist was passiert, es war spannend. Es war Stimmung in Leverkusen. Hallo, allein das wäre ein Moment des Spieltags wert. Das ist der Moment der Dekade. Es war ganz, ganz fantastisch, das mit anzugucken. Klar gibt es Leute, die sich über den Ausgang ärgern werden, aber insgesamt war das ein richtig, richtig toller Spieltagsabschluss. So möchte man eigentlich seine Spieltage immer haben. Es war hochdramatisch, richtig, richtig toll mit einer ellenlangen Nachspielzeit noch. Ich habe es auf Magenta Sport gesehen, da wurde es auch sehr, sehr gut kommentiert, anders als auf Konkurrenzangeboten, wo Clara Bühl irgendwie auch nach ihrer Auswechslung noch auf dem Feld stand und sogar Tore erzielt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also passend zur Halloween hatten wir eine Geisterspielerin. Aber wirklich ganz, ganz, ganz tolle Schlussphase Leverkusen gegen Bayern. Das ist mein Moment dieses Spieltags gewesen.
Ohne die gelb-rote Karte hätte man vielleicht Julia Mickenhagen noch wählen können. Also als man die dann weinend gesehen hat in den Armen von Petzold, das hat einem schon sehr leid getan. Also das war schon hart.
Ich fand aber die Kameraführung da echt gemein. Die haben mir ja gefühlt 5 Minuten. Also ich habe gefragt, haben die das Spiel nicht weiter? Die Beine der Spielerin, die war wirklich verzweifelt.
Also man hat sie eben sehr lange noch am Spielfeld entlanglaufen sehen und eben auch gesehen, wie sie anfängt zu weinen und wie sie dann weiter geweint hat. Übrigens war das sogar ein kleiner Fehler des Schiedsrichtergespanns, denn eigentlich müssen mit Platzverweis verwarnte Spielerinnen auf dem kürzesten Weg das Spielfeld verlassen und nicht eben noch so außen rumlaufen, weil sie müssen ja den Innenraum verlassen haben, bis das Spiel wieder fortgesetzt wird. Kehr hat das, glaube ich, im Discord nochmal rausgearbeitet und ich dachte mir nämlich auch, wann hat man denn das zuletzt gesehen, dass eine schon verwarnte des Platzes verwiesene Spielerin so lange noch zu sehen war im Innenraum, da dachte ich mir auch, also irgendwie haben sie da, glaube ich, nicht so richtig drauf geachtet. Also man hätte ihr das ersparen können, wenn man gesagt hätte, komm, geh einfach raus, du musst jetzt aus dem Innenraum raus, erst dann können wir weiter spielen.
Das war mir nicht bewusst, das ist ein guter Hinweis, ja.
Ja, hoffentlich wird die Partie jetzt nicht wiederholt. Schauen wir mal. Leverkusen hat eine Vorgeschichte.
Ich glaube nicht, dass die Bayern deswegen Protest anlegen werden.
Vielleicht Leverkusen. Vielleicht sagen sie, dass die weinende Mitspielerin ihre eigenen Spielerinnen, die auf dem Feld stehenden, rausgebracht hat. Aber gut. Das ist ein anderes Thema. Ihr zwei, das war große Freude, mit euch über diesen Spieltag zu sprechen. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt in der Vorbereitung, aber auch jetzt, auch hier in der Aufnahme zu später Stunde noch. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jule von Lottes Erwin. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und herzlichen Dank an Florian Rümmele. Was für ein souveränes Podcast-Debüt. Ich wünschte, ich wäre bei meinem Debüt ähnlich souverän gewesen. Danke dir. Von mir ist ein Rot bist du. Da kann man dich auch lesen. Und sehr oft eben auch zu den Bayern-Frauen. Danke, dass du hier mit dabei warst.
Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Soll nicht die letzte gewesen sein, wenn du möchtest. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ihr hier zugehört habt und dass ihr den Rasenfunk ermöglicht habt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und jeder Betrag hilft. Hin und wieder gibt es auch Überweisungen, wo im Verwendungszweck steht, dass ihr überweist, weil wir eben hier auch die Bundesliga der Frauen begleiten. Herzlichen Dank dafür. Geht einfach auf rasenfunk.de und dann gibt es da einen Unterstützen-Button und da findet ihr dann die Wege, wie man uns unterstützen kann. Und getan haben das unter anderem Jele, Dominik und noch ein Dominik aus Georgia, Nido, Johann und Schwedenhannes. Sie alle haben sich auch als Rasenfunk-SupporterInnen registriert auf der eben schon erwähnten Seite rasenfunk.de/supportersclub. Und dann geht es jetzt an dieser Stelle weiter mit den ersten beiden Länderspielen von Christian Wück. Die werden wir natürlich auch besprechen. Und zwar am Dienstag nach dem zweiten dieser beiden Länderspiele wird dann im Nationalteams-Feed erscheinen. Also den solltet ihr unbedingt abonnieren. Einfach nach Rasenfunk suchen, dann findet ihr ihn, Rasenfunk Nationalteams. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.